Wir sind online.
Wir sind online, sehr gut. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und ich bin Willi.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Das stimmt, ich freue mich sehr. Heute so ein kleiner Fanboy-Moment, weil Willi ist seit ungefähr, ich schätze mal, einem halben Jahr.
Ja.
Der Brand Ambassador von Compass Box. Und wir freuen uns sehr, sehr, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute mal so ein paar Sachen probieren, viel über dich erfahren und einfach einen schönen Abend miteinander verbringen.
Ich freue mich.
Ich habe so ein bisschen Recherche betrieben und ich habe von dir ein wunderschönes Zitat gefunden.
Oh mein Gott.
Das steht im Internet.
Es gibt Zitate von mir im Internet?
Es gibt ein Zitat von dir und zwar, ich lese das mal vor, eine Bar ist für mich ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die sich in ihrem normalen Umfeld wahrscheinlich nie begegnen würden. Was aber noch viel wichtiger ist, sie treten miteinander in Kontakt und lernen einander kennen. In der Bar spielen Dinge wie Religion, Politik und Geld keine Rolle mehr.
Stimmt, das könnte ich mal gesagt haben. Ja.
Das hast du mal gesagt, das steht nämlich bei deinem ehemaligen Arbeitsplatz auf der Facebook-Seite. Ich fand das so spannend und so cool, ja, weil es im Endeffekt genau das auch trifft, was wir so auch fühlen. Deswegen ist der Podcast irgendwie auch so ein Bar-Podcast, wo wir sagen, wir machen so ein Tresengespräch und wir hätten uns wahrscheinlich ohne Bar und Tresen auch nie hier zusammengefunden und deswegen umso besser. Wir sind nämlich heute in der Rorschach-Bar mal wieder und dachten, dass das einfach vom Setting her auch ganz gut passt.
Ja, mega, mega cooler Laden hier, ne? Also ich war ja vor ein paar Jahren auch schon mal hier irgendwie, ja, und ich glaube, das passt ganz gut.
Auf jeden Fall. Aber erzähl doch mal, wie bist du oder was hast du bisher gemacht? Wo kommst du her für die Leute, die dich nicht kennen?
Ja, ich bin der Willi. Ich komme aus Dresden. Bin, wie schon gesagt, seit einem halben Jahr der BA für Compass Box Whisky. Und vorher habe ich hauptsächlich in der Gastronomie gearbeitet. Ein paar Jahre in Bars und ab und zu auch mal auf Events, mal in einem Restaurant und so, aber hauptsächlich in Bars. Und die letzten 9 Jahre im Ginhaus in Dresden. Und die letzten 4 Jahre davon war ich der Barmanager dort. Und ansonsten, das ist so mein spirituosenbasierter Werdegang quasi.
Ein Tresenkind von über viele Jahre.
Ja, also über viele Jahre auf jeden Fall. Also Ausbildung, von der Ausbildung her habe ich mal was ganz anderes gemacht. Ich bin eigentlich gelernter IT-Systemelektroniker. War mir aber faktisch zu langweilig und es hat sich auch so ein bisschen so angefühlt, wie man muss irgendwie dann seinen Arbeitstag vollkriegen.
Ja.
Und viele Kollegen, die da schon länger drin gearbeitet haben in dem Business, die haben ihren Tag nie vollgekriegt. Und das hat nie so gematcht einfach und dann bin ich direkt nach der Ausbildung bin ich in die Gastronomie.
Ja, also Systemelektroniker heißt, IT-Systemelektroniker heißt, du fährst bist in Bürogebäuden irgendwas verkabelst,
unter anderem
Netzwerk,
ja,
und so ein Zeug.
Ja, also so alles zwischen Fachinformatiker und Elektriker.
Okay.
So, irgendwo so dazwischen. Ob nun Netzwerktechnik oder, also was mir am meisten Spaß gemacht hat tatsächlich in dem Bereich war Infrastruktur, also ganze Netztechniken für Städte, Dörfer und Gebäude und so weiter.
Oh, wow, okay. Aber man ist bestimmt in seinem Freundeskreis ein sehr gefragter Mensch, wenn man sowas kann, weil ja mit Internet und Verkabelung haben ja alle Probleme, oder? Bist du dann angerufen?
Nee, also eigentlich nie mehr. Früher gab es mal so eine Zeit, da dachten alle, man hat so eine Pauschallösung für alles. Und oft gibt es diese Pauschallösung, so ja, dieses klassische, zieh mal einen Stecker und steck ihn wieder rein.
Ich wollte gerade sagen, hast du schon mal neu gestartet?
Klappt sehr, sehr oft. Und oft ist eine Pauschallösung auch tatsächlich, dass jemand sich da ransetzt an ein Problem, der es auch wirklich lösen will und nie langfristig Geld mit dem Problem verdienen will. Das hilft tatsächlich, weil manchmal ist es nur ein Knopfdruck und Firmen, die man da engagiert, die machen da gerne mal ein Trachat raus, was eigentlich nie sein müsste. Mhm.
Ich frage das deswegen, weil ich fand das ganz lustig. Ich arbeite im IT-Vertrieb, Hardware, ein bisschen Software. Und da denken die Leute, ich könnte irgendwie deren Druckerproblem lösen oder sowas, weißt du? Oder? Da wird, also Nachbarn klingeln da ab und an bei uns und sagen irgendwie, Oliver, kannst du mir mal helfen hier, unser Netzwerk oder irgendwas, ne? Wo ich dann immer sage, ja, ich weiß ungefähr so viel wie du wahrscheinlich.
Aber das Druckerproblem ist ja schnell gelöst, einfach einen neuen Drucker verkaufen. Old Fashioned?
Genau, wir bekommen jetzt hier unsere Drinks, die wir bestellt haben.
Hier drüben?
Genau. Jetzt müssen wir den Leuten mal kurz sagen, was wir bestellt haben, ne? Das ist ja immer wichtig. Weil das... Die Rorschach-Bar hat eine neue Saisonkarte, die Herbstkarte. Und das sind asiatisch angehauchte Drinks. Und ich habe den Ohngesicht bestellt. Nakendo Whisky, 15 Jahre, Courvoisier, Cognac, Pandan Essenz, Ingwerlikör und Mirin. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, so eine japanische Kochwürze.
Ich habe keine Ahnung.
Und der Tim hat, ich habe, glaube ich, Mirin auch zu Hause. Der Tim hat Daikon, Bullet Bourbon, Weinberg-Pfirsich-Likör, Miso-Essenz, Shiso-Essenz und Honigsirup. Genau, und der Willi, der startet relativ klassisch in den Tag, der hat ein Old Fashion. Und ich weiß, der ist hier richtig gut, von daher ist es eine sehr gute Wahl.
Das hoffe ich. Aber ich gehe davon aus.
Super.
Das hoffe ich. Große Erwartungen. Sehr gut. Einen schönen Abend, ihr Lieben. Schön, Cheers. Dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Zum Wohl, schön, dass du da Cheers. Bist. Tim, ich freue mich auch, dich zu sehen.
Ja, gleichfalls. Ich weiß gar nicht, wenn wir uns das letzte Mal gesehen haben. Letzte Woche.
Mhm. Seht ihr euch immer nur zu einem Podcast? Oder ist
eigentlich schon, ja.
Meistens. Okay. Ja. Haben gesagt, damals, als wir das angefangen haben, wir treffen uns sowieso und quatschen irgendwie, lass mal aufnehmen. Und so ist es geblieben jetzt seit 2018. Ja, ist schon ein bisschen her.
Nicht schlecht,
ja. Wir haben jetzt 6. Geburtstag.
Ja, krass.
Diesen, jetzt ungefähr, also November.
Ja,
dann unsere
Jubiläumsfolge.
Der herzlichen Glückwunsch, 6. Geburtstag, Tim.
Ja auch, bald ist Schuleinführung.
Ja. Hast du keine Schultüte mitgebracht.
Aber noch 12 Jahre, bis ihr trinken dürft.
Ja, verdammt.
Deswegen reden wir auch nur über Spirituosen und trinken nicht.
Genau.
Ihr dürft nur dran riechen.
Ja. Aber zurück zu dir, Willi. Wie macht man denn jetzt diesen krassen Schritt vom, was war es, IT-Systemelektriker, Elektroniker?
Ja.
In die Gastro. Wie kommt man denn da hin?
Das ist wirklich so ein zufälliges Ding gewesen. Also ich bin einfach an einer Shisha-Bar vorbeigelaufen, wo ein weißer A4-Zettel draußen dran hing, dass die Personal suchen. Und ich habe gedacht, ich habe jetzt gerade gesagt, ich mache das nach meiner Ausbildung nie weiter mit der IT und ich muss irgendwas erstmal machen. Dass so am Ende sich alles wieder gefügt hat. Und also vor meiner Ausbildung habe ich eigentlich jahrelang schon als Kind irgendwie immer an die Gastronomie gedacht und wollte eigentlich mal Koch werden. Mhm. Und habe das so beiseite gelegt, als es dann darum ging, irgendwie, was macht man in der Ausbildung oder was macht man für einen Beruf? Weil es wird ja selten in der Schule empfohlen, mach was in der Gastronomie, weil... Mhm. Man kriegt ja so in Anführungsstrichen zukunftssichere Berufe empfohlen und wenn ihr dann so einen Notenschnitt und so ein Zeug und bei mir war halt Physik und Mathematik und Informatik gut und dann ist so, du musst irgendwas mit IT machen, das ist so das Zukunftsding.
Das ist aber auch eine Seltenheit. Physik, Mathe und IT. Das
ja, so. Aber genau und das, irgendwie hat sich das dann wieder gefügt, so nachdem ich dann in so einer Shisha-Bar da irgendwie angefangen habe, ein bisschen zu kellnern und ein bisschen Shishas zu basteln, bin ich dann auf dem Gastronomie-Ding einfach wieder hängen geblieben. Und und seitdem ist das so. Also ich habe auch keinen Tag seitdem bereut, dieses IT-Thema bei mir beiseite gelegt zu haben. So, ne? Also es ist, ja.
Das ist das Beste, was dir passieren kann auf jeden Fall. Und aber ich kann jetzt gut verstehen, dass man dann irgendwie so angefixt ist.
Ja.
Ja, und du hast ja vorhin schon mal ganz kurz deinen Weg abgerissen oder angerissen. Das war ja dann schon für lange, lange Zeit, als du im Gin-House warst, dann ein stabiler Posten.
Ja, also es war faktisch meine komplette Entwicklung in der Gastronomie. Also es war immer so dieser zentrale Punkt, an dem ich einfach ganz viel über Bar gelernt habe. Also vorher war halt viel Gastronomie an sich Ja. Und Gin House war dann einfach ganz, ganz viel Bar. Und nie einfach nur irgendwas raustragen und auf den Tisch stellen und so. Vielleicht weiß ich was darüber, vielleicht auch nee, Hauptsache ist was im Glas. es ist dann einfach mehr Bar und mehr Fachwissen und all sowas geworden. Genau, und das ist halt das Gin House für mich gewesen, die über Jahre hinweg.
Also ich kenne das Gin House nicht. Nimm uns und unsere Hörer mal mit, was das für ein Laden ist, das Gin House.
Also Gin House, wie der Name schon sagt, konzeptionell auf der Gin-Seite natürlich unterwegs.
Ja.
Und das hat sich über Jahre hinweg auch sehr mal, also so ein bisschen hin und her entwickelt. Das fing an mit, wir machen ganz viele Gin Tonics und machen so 2-3 Signature-Drinks in Anführungsstrichen, wo vielleicht mal ein Tee drinne war oder so. Also wir reden da jetzt auch von irgendwie 2015 oder sowas, wo das schon irgendwie ein Ding war, dass man jetzt mal einen weißen Tee benutzt hat und was weiß ich nicht. Und jetzt bis zum Schluss hat sich das halt so stark immer mal wieder verändert, dass wir jetzt halt einfach Signature-Cocktailkarte alles selbst produziert mit eigenen Likören, eigene Spirituosen und so weiter und so fort und bisschen konzeptionierter halt einfach alles und ansonsten so kleiner, plüschiger Laden, man kann Zigarre rauchen, man kann Drinks trinken, es ist in einem Hotel, was eben auch viele Türen in Anführungsstrichen öffnet.
Welches Hotel ist das?
Das Hotel Suites ist ein 5-Sterne-Superior-Hotel in der Dresdner Altstadt. Und aber privat geführt, und privat geführt bedeutet halt immer, dass man keine Kettenstandards oder Vorgaben zu erfüllen hat.
Ja.
Und gleichzeitig aber so dieses Gesamtsetting von einem bisschen größeren Unternehmen irgendwie stattfindet. Und die kleine Bar da schon eine Rolle spielt, aber so ein minimales Ding halt einfach als Teil des Unternehmens ist und man hat dadurch einfach extrem viele Freiheiten.
Ich wollte gerade sagen, es klingt so, als würde man sich gut ausprobieren können und auch mal Sachen austesten und viel Freiheit genießen können dort. Ja. Und als du dort gelandet bist, du hast gerade gesagt, dass das quasi deine gesamte Entwicklung war.
Ja.
War das alles Learning by Doing? Ich meine, wenn du jetzt aus der IT kamst, ein bisschen Gastro-Erfahrung hast, dann ist man ja nicht sofort dabei, komplexe Cocktails zu mixen.
Ja, also es ist einerseits Learning by Doing, andererseits ist es Menschen in der Szene kennenlernen, die einem auf welche Art auch immer was beibringen können. Also bedeutet für mich, du kannst von jedem was lernen, ob Schlechtes oder Gutes.
Ja.
Du musst nur differenzieren und rausfinden, ob du genauso wie der andere werden willst oder ob du genauso wie der andere nicht werden willst.
Ja, okay.
So, und du musst es einfach für dich differenzieren und dir deine Essenzen da rausziehen einfach. Und so war das im Endeffekt über die letzten 9 Jahre im Gin House. Ja. Also, okay. Und diese Freiheit und diese Möglichkeiten, die man in so einer kleinen Bar hat, auch schnell was ändern zu können. Also so mit einem Team aus 3, in Hochzeiten waren wir mal 5 Leute, vielleicht mal 6 oder so, aber eher ein, ja, krass, eher ein kleines, ja, aber also da rede ich jetzt von nie 6 Vollzeitangestellte, sondern da mit Aushilfen und so weiter und so fort. Ja. Also eigentlich Stammteam in der Regel im Schnitt 3 Leute.
Mhm.
Und mit so einem kleinen Team kann man relativ schnell auch mal Sachen über den Haufen werfen, die man monatelang oder jahrelang gemacht hat.
Mhm.
Und kann auch neue Sachen einführen, wenn man sich versteht. So, ne? Also wenn man dann irgendwie versucht, miteinander zu arbeiten. Und das sorgt dafür, dass man beim Machen extrem viel lernt.
Ja. War das oder ist das so eine Bar, wo sich dann auch sozusagen aus der Dresdner Bevölkerung Menschen reinfördern, und das ist so ein reines Ding für die, sagen wir mal, die Leute, die im Hotel absteigen und dann da abends noch auf ein paar Drinks dann runtergehen, so?
Also ich würde sagen, es war so getrittelt. Ein Drittel lokale, regionale Gäste, ein Drittel Hotelgäste und ein Drittel Geschäftsleute, die halt von Montag bis Donnerstag irgendwie in Dresden sind für irgendwelche Events oder großen Veranstaltungen und dann auf der Suche nach Drinks in der Altstadt sind. So, ne?
Das ist ja der Grund, warum ich Hotelbars so mag, die gut sind.
Ja.
Also ich penne relativ viele Hotels, bin viel unterwegs und genieße das immer, wenn ich mal ein Hotel kenne, wo ich dann auch gerne hingehe, auch weil ich abends die Bar gut finde. So.
Ja.
Ne? Also Hotel ist ja ein bisschen mehr als nur ein Bett. Ne? Das ist,
ja.
Das ist ja das Ganze drumherum auch und wo es ist und was ja. kann man vielleicht abends nochmal machen, wenn ja. man eben keine Lust hat, den jeden Abend am Rechner zu verbringen auf dem Hotelzimmer. Ne?
Ja, das stimmt, ja. Also es ist auch tatsächlich so, dass es bei uns, glaube ich, relativ, also verhältnismäßig viele Gäste das Hotel auch tatsächlich am Ende wegen der Bar gebucht haben.
Ja,
ich will jetzt nie sagen, dass das einen sehr, sehr großen Anteil an den Gästen insgesamt ausgemacht hat, die das Hotel hat, aber man merkt es schon, wenn man in der Bar steht und da arbeitet und es kommen Leute und sagen, naja, wir waren das letzte Mal hier und waren in einem anderen Hotel und diesmal haben wir jetzt das Hotel gebucht, weil es ist einfach viel näher an der Bar. So, es ist, von daher ist das auch schon, ist es ein cooles Feedback einfach und
Das ist ja das Beste, was dir passieren kann, tatsächlich. Also, dass du über die Bar, die sowieso im Hotel drin ist, dann quasi nochmal die Gäste generierst.
Ja.
Für euch ist natürlich ein super Feedback tatsächlich, dass die Leute wiederkommen
ja.
und dann tatsächlich auch deswegen im Hotel buchen, also dass es ein Punkt quasi ist.
Ja.
Kann ich aber absolut nachvollziehen, so Hotels mit guten Bars.
Also wenn man ein gutes Hotel, also ich muss regelmäßig, was weiß ich, zweimal im Monat nach Hamburg, zweimal im Monat nach Bremen, irgendwie, du bist dann da so und nimmst dir dann in der Regel ein Hotel und wenn du aber eins gefunden hast, was dir gefällt, wo eine geile Bar drin ist und das Hotel gefällt dir auch sonst gut, dann fährt man natürlich immer dahin, wenn man es denn dann bezahlen kann. Ne?
Also ja,
manchmal gibt es ja Messen oder irgendwas, dann fallen so eine Dinge auch raus, weil dann die Hotels mit ihren Preisen, das ist ja alles sehr volatil. Das geht ja, ich weiß nicht, also in Hotels, in die ich gehe, zwischen 120 und dann auf einmal kostet so ein Zimmer 300 die Nacht, dann penne ich da auch nicht. Ne? Also, aber so, das ist schon cool, wenn man dann so einen Laden hat, wo man gerne hingeht, wo man schon gerne ankommt. So, ne? Das ist so, wenn es freut, ganzen Tag hart gearbeitet, jetzt noch schön zwei Drinks an der Bar, so, das ist dann cool. Ja,
ja, das stimmt. Ne? Das ist bei mir natürlich jetzt, also ich meine, ich bin auch deutschlandweit unterwegs und schlafe quasi auch 3 bis 4 Nächte die Woche in Hotels. Und bei mir spielt das tatsächlich gar nicht so eine große Rolle, ob das Hotel irgendwie eine gute Bar hat, weil in der Regel nutze ich die Abende in anderen Städten, um dann eben Bars zu besuchen, die für mich relevant sind. Und das ist meistens die Hotelbar oder meistens zumindest für mich möglich, dieses Hotel zu buchen, wo die relevante Bar drin ist, weil das sind dann immer Hotels, die private, aber 5-Sterne-Plus-Hotels und so weiter, wo dann die Hotelbar geil ist, aber die halt einfach nie bezahlbar sind, sondern wenn dann die Nacht 300 Euro kostet und regulär 220, so, na, dann spielt das für mich keine Rolle. Das ist natürlich nichts, was man 3-4 Tage die Woche buchen kann.
Ja,
das ist völlig richtig.
Wie war für dich dieser Schritt, quasi aus der Bar raus in den Vertrieb zu gehen und jetzt auf einmal 4 Tage die Woche unterwegs zu sein, das finde ich spannend.
Also das ist auf jeden Fall ein Crash, den man so erlebt.
So, also, kann ich mir vorstellen.
Also ich habe das hart unterschätzt, das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hab vorher gedacht so, hey, das, also BA-Job so, also krasser als Gastro kann es ja nie werden so. Ne?
Ja.
Aber der Schein trügt so, ne? Also ich meine, es gibt sicherlich Marken und wo das irgendwie relativ entspannt sein kann. Wobei ich glaube, das, was man so als BA live irgendwie von außen sieht, das ist immer nur die Spitze des Eisbergs.
Ja.
Wie gesagt, für mich war es einfach ein harter Crash. So die ersten paar Wochen, ich war dauermüde. Und gar nicht, weil ich irgendwie nie geschlafen hätte oder irgendwas, sondern einfach nur, weil es nur Input ist, also durchgängig. Ich war in den ersten 4 bis 8 Wochen war ich irgendwie 4-mal in London.
Schmeckt alles sehr gut.
Alles gut.
Das gehört dazu. Also alles gut. Das bleibt doch auf der Aufnahme drauf. Wir werden hier mal gefragt, wir bestellen was. Wir sind in der Bar.
Alles gut. Ich war so 3-4 Mal in London gewesen, direkt im Headquarter von Compass Box. Und dann war ich nochmal mit unserem European BA in Nizza unterwegs gewesen. Und
cool. Dann
aber Einarbeitungen in unserem Importlager in der Nähe von Bremen. Dann bist du mit ein paar Außendienstlern unterwegs. Dann
Bremen Stur?
Ja. dann musst du dir aber auch irgendwie selber einen Weg bauen. Also keine Marke ist wie die andere. Also man kann nie einfach so eine Guideline an die Hand geben und sagen, so funktioniert das mit dem BA-Ding.
Ja.
Weil das ja auch ein bisschen die Verschmelzung von Persönlichkeit und Brand ist. Und ja, eine Brand, die auch noch kein Gesicht hat in Deutschland. So, ne? Also das ist irgendwie, du musst ganz viel rausfinden, du kriegst aber auch ganz viel Input. Und es ist ganz viel auf in Haufen. Und dann gleichzeitig noch mit diesem Lebenswandel, dass man eben jetzt nicht mehr sein, ich fange 16 Uhr an zu arbeiten und bin nachts um 1, um 2 fertig damit. Ja. Und dann ist das gut und das sind die abgesteckten Grenzen. Sondern es ist halt jetzt auch so, du machst dir deine eigenen Termine, du machst dir deine eigenen Abläufe. Du bist mal hier irgendwie abends 19, 20 Uhr in der Bar. Du kannst aber auch mal früh um 9 einen Termin haben und den Termin aber auch 3 Stunden weg von deinem Zuhause. Das heißt, du fährst irgendwie um 6 los. Und und diese Eigenverantwortung, das geregelt zu kriegen, dass das auch mit dem Gesundheitlichen vereinbar ist. Also ich meine, man kann natürlich einfach immer durchziehen und sagen, ja, ich mache einfach Tage von früh um 8 bis abends 23 Uhr, 0 Uhr.
Ja.
Es ist theoretisch alles füllbar, aber irgendwann merkt man, dass in dieser Zeit nichts mehr geht. Also man kriegt nichts mehr geregelt und dann muss man sich selber so ein bisschen einstellen, hey, was kann ich denn, was geht denn? Und aber das ist so ein, also das war dieser riesen Crash einfach. Und
darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 33.
Ja, da wird es schon schwieriger.
Ja, voll. Das ist aber das Ding. Das ist das Ding, warum ich gesagt habe, ich muss auch diesen Jobwechsel machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Spaß mehr hatte an meiner Arbeit und ich habe auch, ich sag mal, verhältnismäßig luxuriös gelebt. So, ne? Also ehrlicherweise in einer hochklassig gut laufenden Hotelbar in einem privaten Unternehmen zu arbeiten, ist auf jeden Fall ein lukratives Geschäft. So.
Das ist,
wenn man so Trinkgeld und Gehalt zusammenrechnet, das kriegt man wahrscheinlich nirgendwo anders. Wenn man jetzt nie irgendwo in eine Management-Position geht, kriegt man dieses Geld, so, ne, was man da irgendwie verdient. Das heißt, ich hatte keinen faktischen Grund, meinen alten Job nie mehr zu machen, sondern ich hatte so einen langfristigen Grund, nämlich das Wissen, wenn ich das noch 5 Jahre mache, höre ich nie auf damit, weil dann traue ich es mich nicht mehr. Mhm. Ja. Also so mit ab einem gewissen Alter hat man nie mehr die Kraft und nie mehr die Ausdauer, sich in was Neues reinzufuchsen, reinzufinden.
Ja.
Und jetzt gerade, nachdem ich diese Einarbeitung für mich selbst da irgendwie gemacht habe in diesem Job, habe ich noch mehr die Bestätigung, ey, das hätte ich nie auf die Reihe bekommen, hätte ich noch länger gewartet damit.
Ja.
So, also es wäre einfach nie drin gewesen und ich wäre wahrscheinlich nach 2 Monaten hätte ich gesagt, okay, ist nie meins, ich gehe wieder zurück. So.
Ja.
Und dann wäre das halt gelaufen gewesen. So.
Ja. Jetzt hast du noch die Power.
Ja, so. Ne?
Kann ich mir gut vorstellen, dass das, also auch was du gerade berichtet hast, klingt super anstrengend natürlich. Ne? Von einem, auch wenn Bar natürlich mit den Öffnungszeiten und Arbeitszeiten außergewöhnlich ist oft, hast du ja einen geregelten Tagesablauf gehabt. Und dass du jetzt so eigenverantwortlich Termine machen musst und andauernd Input bekommst und auch abliefern musst natürlich.
Ja.
Das ist ja das Nächste. Du musst ja trotzdem, wenn du bei Kunden bist, ich glaube, Olli weiß das, ich weiß das, meine Kunden sind halt Schüler, ich bin Lehrer. Man muss halt on point trotzdem sein dann, ne, zu dem Moment einfach.
Ja. Und das klappt nie immer. Also das
ist absolut.
Das ist aber als guter Vertriebler, da kann man auch mit Unkenntnis glänzen. Nein, aber ja, ganz klar ist, also du hast vorhin was Schönes gesagt, man sieht immer nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Ne? Das ist ja tatsächlich so, ne? Wenn man andere Menschen wahrnimmt, wenn ich jetzt dich wahrnehmen würde, dann würde ich dich wahrscheinlich in der Bar sehen oder auf irgendeiner Veranstaltung. Aber dass du da oben stehst, ist ja der Grund, dass du ein Terminmanagement hast, ein Reisemanagement für dich hast, dass du Bürokratie an Haken hast, mit denen du irgendwie umgehen musst, Korrespondenz, ganz viele Dinge irgendwie machen musst, was wahrscheinlich 95% deines Tages einnimmt. Und die 5% sind die, wo du dann visibel für die Außenwelt bist. So, ne? Also ich sage ganz grob jetzt.
Ja,
ne?
Ja.
Deswegen, das ist schon, das ist
aber das ist irgendwie auch normal. Das ist ja in allen Berufen so.
Genau,
ne? Also deswegen. Ich glaube, da sollte man Das sollte man insgesamt in allen Berufsrichtungen irgendwie respektvoller sein und sich irgendwie immer denken, so hey, ich habe eigentlich keine Ahnung, was der andere da so den ganzen lieben langen Tag lang macht. So und sich wahrscheinlich dann öfter mal zurückhalten, wo man zu meckern hat. So, ne?
Ja. Amen.
Amen, genau.
Auf jeden Fall.
Das gutes, ist so. Gutes Statement, genau.
Ja. Das finde ich absolut auch so. Aber erzähl doch auch mal kurz, wie kam denn überhaupt dieser Kontakt, kam das über die Firma Kirsch oder kam das direkt über Compassbox zustande? Nee,
also es kam über Kirsch. Ich habe ja schon quasi in der Gastronomie mit Kirsch zusammengearbeitet. Wir haben im Gin-Haus mit Number 3 Gin hauptsächlich gepurt und sind da wahrscheinlich auch einer der größten Abnehmer gewesen in Deutschland. Ja. Und haben aber so an sich schon extrem viel mit Kirsch zusammengearbeitet und da war ein bisschen die Connection da und ich habe das tatsächlich jetzt nie so auf Druck irgendwie gedacht, ich brauche jetzt was Neues, sondern ich habe so eher gedacht, so ey, ich lasse das mal ein bisschen auf mich zuflattern und ich habe jetzt quasi nie mehr die Scheuklappen auf und wenn was in die Finger fällt, dann fällt es mir in die Finger. Und es war einfach so ein absolut, also total situativer Moment, der da einfach so, ja, ist zu Ende. Und durch Zufall ploppt so diese Stellenanzeige auf und dann Kirschimport und irgendwie eine Brand, die ich cool fand und die ich mir vorstellen konnte. Also ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt nie Deep Dive irgendwie in Compassbox vorher drin. So. Ja. Ich kannte Compassbox als Brand, aber ich habe mich da jetzt nie außerordentlich tief damit beschäftigt gehabt. Aber ich habe das Setting der Brand einfach verstanden und mir hat es gefallen und ich konnte mir das vorstellen. Und und dann hat es angefangen und dann habe ich mich einfach auf diese Stellenausschreibung beworben und hat dann auch eine Weile gedauert, ehrlicherweise, weil das war so mit Vorstellungsgespräch halt bei Kirsch natürlich, aber auch in London dort. Und dann gab es ja bei Compassbox noch einen Wechsel des CEO, beziehungsweise unser Gründer ist ausgestiegen.
Ja, genau.
Und der
das
neue,
war während deiner Bewerbungsphase?
Ja,
oder?
Ja.
Ah, okay.
Und der neue CEO meinte dann so, obwohl eigentlich schon alles in Sack und Tüten war, war dann so, ja, aber ich will ja die neuen BAs, will ich ja auch kennenlernen. Und dann kam noch so eine E-Mail mit One Last Thing. Wir bereiten deinen Arbeitsvertrag schon vor, aber der CEO will dich noch kennenlernen. So. Wie eine Terminfindung.
Darf
so.
Man nicht verkacken, auf jeden
Fall. da ging mir, also richtig, das war ein spannender Moment auf jeden Fall. Ja.
aber 100% same. Also als ich vor 9 Jahren meine jetzige Rolle angetreten habe, in dem Laden, wo ich arbeite, da war das genauso. Da hat mich jemand geheiert und der drüber liegende Chef, der hat dann gewechselt.
Ja.
Und ich war wirklich frisch. Ich hatte quasi die Zusage und dann, aber das Paperwork noch nicht.
Ja.
Und dann hieß es ja, wir kriegen einen neuen Deutschlandchef. Und der jetzt erstmal stoppt, ne? Den müssen wir erstmal sprechen. Mit dem musst du nochmal reden und sowas, ne?
Ja.
Und ich dachte auch so, Scheiße, ne? Irgendein Typ, den du nicht kennst, der von irgendwo kommt und dann, ne, so, also, ja, verstehe ich total. Da ist, mir ist da auch der Arsch auf Grundeis gegangen. Ja.
Also, es ist schon ein Ding auf jeden Fall, so, ne, und dann, wenn man sich dann auch so eine Company vorstellt und das hat auch in den letzten Monaten mehrmals gewechselt, wie sich die Company Compassbox für mich anfühlt, vom Sizing her einfach, also,
okay.
Erst denkst du so, ja, riesig groß, so, dann kommst du da an und dann siehst du so, ja, aber es sind ja gar nicht so viele Mitarbeiter. Dann fühlt es sich wieder so familiär an und im nächsten Moment hörst du aber wieder ein paar Zahlen und dann reden wir auf einmal über asiatischen Markt und über Australien, über USA und was weiß ich nicht. Und dann reden wir über Paletten dorthin und Paletten dorthin und dann denkst du wieder so, okay, das ist ja doch ganz schön groß. Und dann bist du aber wieder da und dann kriegst du auch immer wieder so diesen familiären Vibe, so, der da einfach stattfindet und dann gibt es auf immer ein Feedback in irgendeiner Presse über irgendein Marketing von uns Und dann fragt man sich wieder so, ja, aber wer, also so viele Leute sind da, die, wer von den dreien hat das gemacht, so ungefähr. So, ne? Also,
ist halt so. Ja, ich glaube, das ist auch eine so. Company tatsächlich, die klein ist und aber richtig Welle macht.
Ja, ja, voll.
Das ist krass, also, ne?
Aber ich sag mal, wer zu Kirsch geht, der will ja wachsen. Ja. Sonst gehst du nicht zu Kirsch. Das ist ja, ich finde, das ist so, wenn du in Deutschland und auch darüber hinaus, Europa oder sowas guckst, ne? Alle Firmen, die da hingehen, die wollen irgendwie expandieren.
Ja.
Die gehen. Und jetzt, um das mal vielleicht mit Zahlen zu unterfüttern, wie groß ist denn Kompassbox? Was kann man sich denn da vorstellen? Ich kenne auch nur die Flaschen.
Ja.
Und den Namen vom Gründer habe ich jetzt sogar vergessen. Wie hieß der nochmal?
John Glaser.
John Glaser, genau. Ja. Und das ist alles, was ich von Kompassbox weiß. Sind ein paar Textfetzen, die ich von ihm mal irgendwie gelesen habe. Ich kenne die Homepage. Erzähl mal, wie muss ich mir das vorstellen?
Das lässt sich halt ganz schwer irgendwie deklarieren, wie groß ist Kompassbox jetzt. Also bestimmt kann man das irgendwie in Zahlen ausdrücken. Aber für mich ist es eher so diese Beschreibung, hey, da in London im Headquarter sitzen irgendwo zwischen 5 und 10 Leute.
Ja.
So. Aber das inkludiert CEO, das inkludiert Global Head of Sales und so weiter und ein bisschen Marketing, aber auch ein bisschen Finance und ja. That's it. So. Und dann gibt es natürlich global verteilt einfach Mitarbeiter.
Ja.
Und das ist so spannend, weil ich einfach, also ich habe natürlich jetzt mit den anderen Kontinenten nie allzu viel zu tun, außer dass ich ab und zu mal ein paar Namen höre von Leuten oder auf Instagram mit denen connected bin oder so. Oder mal in einem Mailverlauf irgendjemand von denen mit auftaucht und dann hat man halt so die USA, wo ich jetzt vielleicht so sagen könnte, so ja, das sind vielleicht auch nochmal so 5, 6 Leute oder so, die da indirekt oder direkt irgendwas mit zu tun haben. Und dann gibt es aber auch den asiatischen Raum, der Australien inkludiert, wo halt einer sitzt und der macht das alles so, also der versucht halt in diese ganzen Märkte so reinzukommen und der sitzt halt in Hongkong und der telefoniert den ganzen Tag und hat irgendwelche Meetings und ja. Calls mit Importeuren und was weiß ich nicht und dann ist es halt so, okay, wir uns gibt's quasi überall und wir versuchen das zu stabilisieren und das ist, glaube ich, das auch, wie man Kompassbox als solches jetzt auch gerade momentan beschreiben kann. Das war so die letzten 20 Jahre sicherlich ein sehr stabiles Projekt und ein Grenzen abstecken. Was kann Whisky, was darf Whisky und was muss Whisky? Und jetzt ist Kompassbox aber so langsam an einem Punkt, wo man auch ein bisschen Verantwortung hat gegenüber von Mitarbeitern und Importeuren und so weiter und so fort und die Firma auch stabilisieren muss, wo es viel um Investment geht und um Wachstum und das ist, ich glaube, Kompassbox wächst gerade einfach täglich und deswegen ist so gar nicht klar abzustecken, wo Kompassbox gerade größenordnungsmäßig ist.
Aber das hast du doch jetzt eigentlich cool umrissen alles.
Ja.
Also,
ja.
War genau die Antwort auf meine Frage, die ich mir erhofft habe.
Ja, ich glaube.
Also von daher passt. Also du hast jetzt so, als wäre das so ungewiss, aber also für mich hat sich jetzt auch ein Bild ergeben von dem, was du sagst. So, ne?
Ja, ich kann das gar nicht so einschätzen, ob das ein Bild ergibt, weil ich natürlich da irgendwo drin stecke in diesem Bild, was sich auch weird anhört, so für mich. Aber es ist ja so, ich bin ja irgendwie so ein Zahnrad in diesem Bild, was Kompassbox ist und irgendwie weiß man immer nie so richtig, wie groß man selber oder was für ein Teil des Ganzen man selber ist.
Ja. Ich meine, das ist auch ein bisschen die Frage, woher die Leute kommen. Es gibt ja Menschen, wenn du die fragst nach einer Firma oder irgendwas, dann beschreiben die ein Gebäude und wie viele Leute da drin sitzen. Das hilft mir persönlich gar nicht weiter, weil ich brauche Strukturen. Ich muss verstehen, wie funktioniert denn der Laden? Da hast du jetzt ja gerade ein Bild aufgezeichnet. Deswegen gibt das für mich auch jetzt sozusagen eine Idee.
Als wir mit André Haberecht, der jetzt wieder bei Kirsch ist, gesprochen haben über Signatory und der uns erzählt hat, okay, ja, wir sind da zu dritt. Und wenn ich sehe, was da für ein riesen Outturn pro Monat in Deutschland ankommt, mit wie vielen unterschiedlichen Abfüllungen, Shop-Exclusives, exklusive Designs, hast du nicht gesehen, und das gerade vergleiche mit Kompassbox, dann sind das ja schon mehr Mitarbeiter, aber gefühlt weniger einzelne Produkte.
Ja, liegt natürlich bei Compassbox, aber auch daran, dass diese ganze Attitude, dieses ganze, wie wir uns selber sehen, ist ja nie unabhängiger Abfüller.
Wir machen ja auch kein Single-Cars-Geschäft.
Genau. Ja. Wir bezeichnen uns ja selber als Scotch Whisky Maker.
Ja.
Und der Hintergrund ist zu sagen, hey, das Einzige, was wir nicht selber machen, ist destillieren. Aber ab dem Moment, wo Liquid aus der Destille läuft, kann es schon sein, dass wir uns schon drum kümmern. So, ne? Also wenn wir jetzt mal über unseren Orchard-Haus redet, wo irgendwie New Make mit drin ist,
ja.
Der dann quasi von in unseren eigenen Fässern überhaupt erstmal zu einem Whisky heranreift. Wir reden da eben über Produktverantwortung von teilweise erster Stunde.
Ja.
Quasi Picking, was sind denn geile Produkte und was fange ich denn damit an,
ja.
sondern auch überhaupt erstmal geile Produkte zu schaffen.
So, ist übrigens der Standard meines Herzens, der Orchard-Haus. So. Ich liebe den.
Ja,
ich liebe diesen halt Whisky wirklich, so, ne? Der ist so gut. Ich habe ihm heute meinen Chef empfohlen. Mein Chef ist jetzt unabhängig davon, der wollte von mir ein paar Whiskys haben, also als Empfehlung, die er kaufen kann. Ich habe den 4-5 aufgeschrieben, bei ein Compassbox, aber das war der Orchard-Haus.
Ja.
Das ist mein absolut Favorite von der Core Range.
Ja. Wirklich. Ist so ein All-Year-Whisky quasi so, ne? Kannst du im Sommer schön Terrasse auf Eis oder auch mal mit einem Ginger Ale ein bisschen Limette rein.
Ja.
Kannst du aber auch schön am Abend irgendwie als Drum Neat trinken und alles ist schön. Oder spätes Frühstück ist auch nett. So.
Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Wir hatten den, als wir eine Folge gemacht haben mit Bigger Nox Barbecue, dem David.
Ja.
Es ist ein YouTuber, der grillt im Internet. Mhm. So ein großer Kerl mit Bart so. Bigger Nox Barbecue heißt der.
Der hat ja auch eine TV-Sendung, glaube ich, inzwischen.
In dieser Grillszene relativ bekannt. Und der hat immer relativ viel, kippt da irgendwie Whisky drauf, flambiert und macht so Zeug. Und deswegen hatte ich den mal angeschrieben und der sofort, ja klar, cool. Und dann haben wir dem 3 Whiskys oder 4 zugeschickt.
Ja.
Unter anderem im Orchard-Haus. Mhm. Und da sagt er ungelogen, und das fand ich total cool, ich habe hier ein bisschen Rauch. Ja. Mega. Also viele Leute erkennen im Orchard-Haus nicht, dass da was Rauchiges drin ist. Es ist auch nur hat der gerochen, fand ich, waren wir total begeistert. Wir sagten, das riechst du cool, ne?
Das ist mega spannend und das ist, da ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten so viel auf Messen und Veranstaltungen unterwegs war und gerade auch mit der neuen Core Range natürlich viele Leute probieren lassen habe und das ist so krass, wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann. Also es ist wirklich so, gib einen Whisky 10 Leuten auf einer Messe und du hast 10 verschiedene Meinungen.
Ist so.
Das ist einerseits spannend und andererseits macht mir das auch so viel klar, dass wir auch, wenn wir Leute Whiskys probieren lassen, oder das mache ich zumindest so, wenn ich Leute Whiskys probieren lasse, sage ich denen vorher nach Möglichkeit sehr, sehr wenig darüber, wie der schmecken soll, weil Priming funktioniert so, ne?
Ja.
Ich meine, das machen unsere Labels schon genug. Das ist Absicht. So, also die Absicht ist gar nicht zu primen, sondern die Absicht ist eigentlich, Leuten zu zeigen, was sie zu erwarten haben, ohne dass sie Profis sein müssen.
Genau.
Also es ist ja der Hintergrund von dem, was wir tun, ist ja eigentlich auch Leute zu erreichen, die nie Lust haben, erstmal Bücher zu wälzen, bevor sie sich an den ersten Drum rantrauen.
Ja.
Und wir wollen Leute auch nie verschrecken. So, also wir wollen auch Leute wirklich mal irgendwie an die Hand nehmen und an Whisky ranführen, ohne dass es jetzt der Großvater sein muss, der dann schon seit 10 Jahren den immer torfigen, rauchigen Whisky trinkt und der sagt jetzt so, mein Junge, jetzt musst du auch mal probieren. Und dann ist so der erste Whisky, den man dann probiert, ist dann so ein Lefroig und dann hat man für 5 Jahre erstmal wieder genug von Whisky, so, sondern es darf auch erstmal was netter Absolut. Einstieg sein. So, ne? Und das ist ja das, was wir mit Compassbox sowohl in unserem Marketing als auch in unserem Branding und was wir da einfach schaffen wollen. So, ne?
Das hat bei uns relativ gut funktioniert. Wir hatten mal, wir sind relativ häufig hier in der Craft Beer Bar, Dr. Hobbs heißt die, und haben uns mit dem Inhaber unterhalten und dann ging es auch so, er hätte gerne so ein paar Whiskys, die er einfach da hat. Und da haben wir auch einfach gesagt, okay, lass uns einfach die komplette Range, die Standard-Range von Compassbox dahinstellen. 4 Flaschen, zack, bumm. Haben das dann noch verbunden, haben dort ein Compassbox-Tasting gemacht, gepairt mit Craft Beer. Mhm. Das hat anfangs zumindest gut funktioniert. aber ich glaube, die Leute, die in eine Craft Beer Bar gehen, die trinken wenig Whisky. Die wollen.
Ja, das glaube ich nicht so. Aber der Franz hat so ein bisschen. Die Leute wollten doch immer die Standards haben. So, die wollten ihren Hardback, die wollten so, ne? Das, er hat dann irgendwie ein bisschen
die Passion
die Kraft,
verloren.
Die Kraft verloren, da weiter den Weg zu gehen, obwohl ich ihn da auch motiviert hatte. Aber
ja, wir haben uns da wirklich Mühe gegeben. Das ist so geil, du kannst so viele schöne Geschichten auch drum erzählen. Und das sind so coole Produkte.
Allein, dass der Orchardhaus, das fand ich schon super. Aber auch, weißt du, dann hast du irgendwie ein kräftiges Bier getrunken und dann hast du einen schönen Spaniard, so, weißt du. Das war halt irgendwie, das war cool.
Aber das ist so alleine diese Struktur oder dieses Ding, das. Also es wird immer Menschen geben, die reinkommen und es wird immer viele davon geben, die reinkommen und irgendwie so ein Standardbild von irgendwas im Kopf haben und damit erstmal kommen und sagen, und das ist natürlich einfach zu sagen, hey, hier hast du, viel Spaß damit. Und ich verstehe den Gedanken, aber ich sehe das halt auch viel bei Händlern und nicht nur in der Gastronomie.
Ja.
Und ich finde das immer schade, weil es. Also insbesondere, wenn es darum geht, zum Beispiel bei Händlern, wenn die mal jemandem was schenken, also wenn ein Kunde reinkommt und jemand was schenken will, ist das ja eigentlich der perfekte Moment, dem Menschen zu sagen, hey, such doch nie nach einem Standard, sondern such doch nach was der selber sich nicht kaufen würde, dem du jetzt gerade was schenken willst. Ja. Und da wünsche ich mir eigentlich in Stores, in Whiskyläden, einfach so ein Regal, wo dran steht, das perfekte Geschenk. Und da stehen nur Sachen drin, die man sich selber nie kaufen würde.
Warst du mal in Jena?
Ja.
In Jena gibt es einen Whiskyladen. Whisky Center Jena heißt der.
Ja,
und der hat ganz groß auf der Scheibe geschrieben, noch auf der Suche nach dem perfekten Geschenk.
Ja.
Und der macht genau das.
Ja.
Ich denke mir immer so, in der Innenstadt von Jena natürlich mietenmäßig sehr, sehr teuer, so einen kleinen Laden, der gefühlt, keine Ahnung, 20 Quadratmeter groß ist, zu halten, erfolgreich zu führen wirklich auch, das kann nur über sowas funktionieren, dass man so eine Idee hat. Man kauft Whisky nicht zwangsläufig für sich, sondern ganz viel auch als Geschenk.
Ja.
Und ich finde, der Ansatz ist ziemlich gut, da hast du recht.
Ja. Und es ist, also Compassbox ist vor allen Dingen auch ein gutes Geschenk, nicht nur weil der Whisky gut ist, sondern weil es mit Abstand die absolut wunderbarsten, schönsten Etiketten sind, die es auf der Welt beim Whisky gibt. Ich kenne keinen, ich wüsste nicht, wer da irgendwie rankommt.
Ich kann mich gar nicht erinnern, wie die Etiketten aussehen.
Ja, dann guck doch mal im Netz nach.
Nein, sollen wir mal unterm Tisch nachgucken.
Guck doch mal unterm Tisch nach.
Ja. Also auf jeden Fall, wer Compassbox nicht kennt, liebe Leute, klickt direkt, nehmt euer Handy, googelt Compassbox. Ein Etikett wunderbarer als das andere.
Die sind so schön, ich habe es sogar als T-Shirt an.
Ja, Tim hat es als T-Shirt an, genau. Und
es hat so ein bisschen was, so ein bisschen was, ich weiß nicht, mein T-Shirt zumindest sieht so ein bisschen aus wie so ein von einer, Metal-Band hinten mit den Tourdaten hinten drauf, aber die Tourdaten sind im Endeffekt alle Bestandteile des Flaming Heart, was ich anhabe. Und es stehen hier drei fantastische Flaschen.
Der Willi hat
hier
drei Bundeln auf den Tisch gestellt und ich in dem Moment denke ich schon,
Alter.
Ich müsste eigentlich meine Compassbox-Flaschen, die ich zu Hause habe, auch mal in Reihe aufstellen. Die sind nämlich bei mir verteilt in irgendwelchen.
Ey, das ist Absicht, die neue Core Range. Jeder, der vorhat, sich Compassbox zu kaufen, kauft euch die komplette Core Range und stellt sie nebeneinander ins Regal. Und es sieht einfach nur genial aus.
Ja.
Also wir haben jetzt hier natürlich nie die Core Range dabei, aber die neue Core Range soll das neue Gesicht von Compassbox sein.
Was gehört denn zur neuen Core Range alles dazu?
Da haben wir natürlich den Orchard House.
Mhm.
Ein fruchtiger, sommerlicher, frischer Einstieg. Lässt sich gut einfach pur trinken, aber kann man auch mal schön als Longdrink machen.
Mit ein bisschen Kleinlisch drin, was ihn auch so, dadurch kriegt er so das gewisse Etwas. Ich bin super.
Ja, der Fanboy spricht.
Total, bin ich wirklich Fanboy.
Dann haben wir jetzt neu released den Nectarosity.
Mhm.
Das ist quasi auch fruchtig, also wir haben auch fruchtige Destillerien drin, aber das dann mit ordentlich Süße und ordentlich Vanille und Karamell quasi weich gemacht und auch einen Grain-Whisky-Anteil mit drin, der dem Ganzen auch so ein bisschen einen entspannten Charakter gibt. Und,
aber es ist nicht viel, ne? So nur wie 15%, 10%?
Nee, bei Nectarosity sind es schon 25-30% ja, okay, so die okay. Gegend. Mhm. Aber lässt sich wunderbar einsetzen ja. als Bourbon-Ersatz auch, ne? Also so ein Drink, den man sonst mit Bourbon machen ja. würde, mit einem Nectarosity mega gut. Aber natürlich ist es, also für mich, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, dass wir beim Orchard-House so das Late-Breakfast-Ding haben, so, ist der Nectarosity für mich der Coffee-Table-Whisky.
Ja.
Espresso, Stück Kuchen mit der Oma am Tisch und dann irgendwie noch einen Drum eingießen. Das ist Nectarosity. Dann kommt das Peat Monster, Nummer 3 in der Core Range. Peat Monster kennen die meisten, selbst wenn sie Compass Box nie kennen, aber Peat Monster haben sie schon mal gehört.
Ja.
Eine Kombination aus Kaulaila zum größten Teil und dann ein Ticken Lafroy drin. Perfekter Whisky, um damit Drinks zu machen. Also schön abends mit Freunden treffen und einfach mal ein bisschen rumspielen. Kannst du auch mal pur trinken, aber kannst du auch schöne so in Richtung Sours und so und
Penicillin
ist damit erfunden worden.
Auf jeden Fall.
So,
ganz kurz ein Satz dazu. Ich habe meinem Bruder zu seinem 30. Geburtstag eine 1,5 Liter Flasche von dem Peat Monster, das war so eine Sonderedition, mal zum 30. geschenkt. Die habe ich irgendwo entdeckt, bei irgendeinem Händler, bestellt, weggestellt 2-3 Jahre und dann gesagt, das ist zum 30. für meinen Brudi.
Sehr gut. Genau, abends mit Freunden kann man richtig viel Spaß haben mit dem Peat Monster. Für mich hat er auch einfach im Vergleich zu vielen anderen torfigen, rauchigen Whiskys hat er einfach den Vorteil, dass der Raum für mehr lässt. Also das ist ein Whisky, der zwar torfig und rauchig ist, aber hinterher geht auch noch was anderes und der bleibt nie bis morgen früh nach 4-mal Zähneputzen immer noch liegen.
Ja.
Und das ist halt der Vorteil, den das Peat Monster hat. Und zum krönenden Abschluss für mich persönlich ist es dann der Crimson Cask. Das ist der, die Freunde und die Gäste nach Hause geschickt, endlich die Wohnung aufgeräumt, Küche sauber gemacht. Jetzt ist mein Moment. Crimson Cask. Einfach pur Late-Night-Jazz-Musik an. Rein damit. So, das ist a whole day with Compass Box. So, das ist einfach so das, was... Also, Crimson Cask, es geht um Rotwein, es geht um Sherry, es geht um Holz. Wir haben im Endeffekt aus den ehemaligen Whiskys The Story of the Spaniard und Spice Tree. Aus den beiden Konzepten haben wir ein Konzept gemacht.
Okay.
Spice Tree und Spaniard werden nicht mehr produziert. Dafür haben wir jetzt aber den Crimson Cask, der beide miteinander vereint. Also wir haben nicht einfach beide Whiskys genommen und einen Blend draus gemacht, sondern wir haben die Konzepte genommen und ein fusioniertes Konzept entwickelt und das ist Crimson Cask geworden. Das heißt, wir wollten Sherry Forward und gut ist, Point of Sale quasi, überall wo Sherry draufsteht, wird schon gekauft, sondern wir wollten eben noch das Holz- und Gewürzthema mit reinbringen und das ist, glaube ich, bei Crimson Cask extrem gut gelungen. Und ich würde sagen, den schenken wir jetzt auch als erstes ein.
Das klingt sehr spannend. Habe ich auch noch gar nicht probiert. Habe die Flasche immer mal schon gesehen.
Ich habe ihn schon probiert. Privat, außerhalb des Podcasts.
Danke dir. So, Olli.
Danke.
Perfekt.
Crimson Cask.
Auch eine geile Flasche, also wieder auch vom Etikett natürlich.
Warum heißt der Crimson? Was bedeutet
Crimson
das?
Crimson ist rot.
Crimson ist rot?
Ja. Das ist quasi eine Bezeichnung für rot, für einen tief purpurnen Rotton.
Das hättet ihr jetzt
also wie Kardinalsrot, also ist das eine Farbbezeichnung? So
genau.
Crimson.
Ja.
Okay,
genau.
Verstehe.
Benutzt man oft bei Rotwein.
Ja.
Crimson, okay. Also international. So. Und Casks natürlich dann, es geht um Holzfässer und rote, purpurne Fässer.
Ja.
Sozusagen. Auch spannend, also ich meine, der Whisky, wenn man sich den anguckt, der ist tief dunkel, so, ne?
Ja.
Und wir färben nie, wir machen keine Kühlfiltration. Das heißt, es kommt alles vom Fass, was da irgendwie zu sehen ist. Und das ist mega spannend, weil das nur geht, weil wir sehr, sehr aktive und sehr aromatische Sherry- und Rotweinfässer haben. Wir kriegen Rotweinfässer aus Spanien und Sherryfässer auch direkt vom Sherry-Hersteller. Ohne dass da irgendwie was zwischendrin gelandet ist, ohne dass da ein Broker dazwischen hängt. Wir kriegen die quasi direkt Und da kommt unser Spirit rein und genau.
Ich habe gerade mal die Nase reingehalten. Ist wirklich schön. Das Witzige ist, der hat halt auch was tatsächlich irgendwie so ein bisschen was Oldschooliges, ne?
Ja, also ich denke erstmal an Nachtisch so, aber so ganz
verrückt.
Zuckerstückchen, also ganz, ganz, also süß, lecker. Ja. Also die erste Nase ist für mich so eine tolle italienische Süße irgendwie so.
Ja.
Also
ja, du hast
denk,
auch so
da denke ich an Food so ein bisschen, ne? An so italienische Nachspeise beim ersten Riechen.
Ja. Ja, auch und, so, aber auch so ein Hauch, irgendwas Angebranntes. Ist da so ein bisschen so Röstaromen, spielen damit rein.
Ja, ist ganz viel mehr drin. Ne,
aber das finde ich irgendwie so gerade total spannend, diese Kombination.
Ja.
Nice, ganz geil.
Wenn ihr sowas macht, so ein Standard, dann gibt es da ja Sicherheit irgendwie eine hohe Anzahl an Flaschen, die ihr dann produziert pro, wie nennen wir das, pro Batch oder sowas.
Ja.
Wie ist das bei euch geregelt? Also sagt ihr, wir machen so einen Standard aus, ich sag jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung, 20 Fässern, 50 Fässern, 10 Fässern. Wie, hast du eine Idee, wie das?
Ja, also bei der Core Range geht das so bis zu 20 Fässer hoch, was wir da miteinander vermehlen. Bei unseren Limiteds reden wir von einzelnen Fässern. Also oft machen wir ja auch Limiteds aus Sachen, wo wir nur ein Fass haben.
Ja.
Das heißt, wir haben ja gar nicht so viel mehr Optionen. Aber bei der Core Range, da reden wir schon mal über 15, 20 Fässer, die da quasi in einen Batch reinwandern. Und genau.
Ja. Also jetzt vom Gesamtvolumen, ne? Das sind ja Bestandteile, aber.
Ja, ist ja, 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 ja. Also pro für Gesamtvolumen,
genau,
ja. Also
ja,
alle Whiskys, die im Blend drinne landen, zusammengerechnet.
Hätte das Volumen von so 20 Fässern.
Ja, okay, genau.
Ja. Also für unsere Hörer, wenn man jetzt den Altstadthaus nimmt und da sind 2% Colila drin,
ja,
dann ist das kein ganzes Fass Colila, sondern das ist halt
ein
ganze Batch wären 20 Fässer. Das ganze Batch wären 20 Fässer und 2% der 20 Fässer wäre dann der Anteil Colila.
Ja.
So,
ja,
ne? Genau. Okay.
Ah. Was ich so spannend finde und auch so sympathisch ist im Endeffekt, dass dieses ganze Blending-Thema halt,
da müssen wir drüber reden,
aufgegriffen wird. Und es war immer verschrien im Endeffekt, dass man einen Blend trinkt.
Ja.
Es musste immer Single Malt sein, am besten entweder dunkel schwarzer Sherry oder super rauchig oder irgendwas dazwischen.
Ja.
Und ich finde diese Entwicklung, die nicht nur mit Compassbox, aber ich glaube mit Compassbox als Vorreiter tatsächlich immer noch stattfindet und schon seit ein paar Jahren stattfindet, total spannend und auch schön, dass halt diese Kreativität, die dabei auch im Spiel ist, ausgelebt wird und dass das angenommen wird von den Genießern. Ne? Ich glaube, dass die Labels dabei tatsächlich auch einen großen Schritt mit beitragen. Auf der anderen Seite spricht halt einfach der Geschmack für sich.
Ja.
Ja,
ja, also wenn man jetzt mal über das Blending-Thema als solches spricht, reden wir ja von dieser negativen Einstellung zum Blending eigentlich nur über so 20, 30 Jahre. Weil in den ersten 10 Jahren davon wurde Blending halt genutzt, um, sag ich mal, günstige Whiskys in viel Volumen produzieren zu können. Und das hat natürlich den Einfluss über auf die letzten 20 Jahre jetzt, wo einfach extrem, wo Leute das einfach negativ empfunden haben, Blending.
Ja. Ja.
Aber was davor passiert ist, ist ja eigentlich, wir haben eine limitierte Anzahl an extrem geilen Sachen.
Ja.
Und wir können ein größeres Volumen an noch geileren Sachen machen, wenn wir damit einfach ein Blend machen. Also so 60er, 70er, 80er Jahre Blends hat ja Compassbox auch mal aufgegriffen und das Extinct Quartett gemacht, wo wir über 300 Euro Flaschen reden und sowas.
Ja.
Ne? Und also Blending ist eigentlich dafür da, um aus dem, was man hat, was noch Besseres machen zu können.
Aber das ist ja das, was ihr jetzt wieder belebt habt oder draus gemacht habt, weil also für den Otto Normalverbraucher heißt Blend, ich kaufe zwischen 6 und 15 Euro eine Flasche im Supermarkt, Scotch, und kipp da möglichst viel Cola drauf, dass man den Scotch nicht mehr schmeckt.
Ja.
Das ist ja eigentlich das, was die meisten Leute mit einem Blend verbinden.
Ja.
Ich habe bei mir ist ein Lidl nebenan, da gibt es jetzt zur Weihnachtszeit eine Flasche Johnny Walker und eine 0,5 Liter Dose Lidl Cola in einem Karton. Also von Diageo im Karton mit der Lidl Cola schon drin. Eine halbe Liter Dose. Freeway Cola heißt die bei Lidl. Ja. Für 9,99. Hm. Johnny Walker Red Label plus eine Büchse Cola. Das heißt, das kannst du direkt nehmen und dann vorm Lidl dir gleich in ein paar Becher eingießen. Mhm. Und da, also deswegen sage ich ja, was ihr macht, ist ja gerade das...
Den Ruf zu retten.
Ja. Nee, es ist ja gerade wieder was ganz anderes.
Ja. Ja. Ja,
sondern das Whisky absolut. Machen, die Kunst, sich Gedanken machen, was wollen wir eigentlich damit? Man kippt jetzt nicht nur viel zusammen, um günstig was ein Produkt zu haben, was man für 10 Euro im Wintersale irgendwie raushammern kann. Ne?
Ja. Und auch historisch gesehen muss man ja eigentlich der Blendindustrie danken, weil nur die hat Whisky weltweit zu dem gemacht, was Whisky heute ist. Ja. Ne? Also wären jetzt diese ganzen großen Firmen und Companies, die Blended Whisky anbieten, nicht gewesen, dann hätten wir jetzt nicht im hinterletzten Hotel im Himalaya trotzdem eine Flasche Johnny Walker Red Label stehen oder irgendwas anderes, und so dass eben das Produkt Whisky oder Scotch an sich so bekannt ist, ist ja auch im Endeffekt dieser Verdienst der Blendindustrie. Und ja, natürlich, weil es günstiger war, hat es bei manchen dann irgendwie einen schlechten Ruf gehabt, aber es gibt natürlich auch Produkte, die jetzt nicht so geil sind, aber da greift ihr ja gar nicht an. Das ist ja wirklich, also wie gesagt, ich verstehe es irgendwie als kreativer Prozess, ein Produkt herzustellen aus, weiß ich nicht, man könnte jetzt Whisky als Farben bezeichnen und das als Gemälde oder keine Ahnung, aber das Produkt eben mit verschiedenen einzelnen Komponenten so geil zu machen und noch mehr rauszukitzeln, eben, dass es mehr als die Summe seiner einzelnen Teile ist.
Ja, habe ich jetzt vor kurzem mal in Berlin in einem Shop, habe ich eine gute Beschreibung dafür gehört von einem Shopbetreiber. Also ein Single Malt ist so das einzelne Instrument aus einem Orchester, aber niemand geht in ein Konzert wegen einem Instrument. Die wenigsten.
Ja, ich sag mal so, wenn man, also ist völlig richtig. Ja. Ich würde eher sagen, das Single Cask ist das einzelne Instrument, weil ich finde, also Single Malt, wenn man jetzt zum Beispiel Buchladi oder so guckt, die kompositionieren ja auch.
Ja, ja, klar. Ne?
Also das sind ja dann auch verschiedene Fässer, die haben ja dann Virgin Oak, Red Wine Cask, sonst irgendwas. Und eigentlich blenden die ja auch innerhalb nur eines sehr kleinen Spektrums.
Ja, die haben halt immer einen ganz, ganz bestimmten Destilleriecharakter und den werden sie halt nie los. Und das ist halt, das ist eine gewisse Art von Limitierung, was schade ist. So, ne? Also ich meine, aber es ist natürlich logistisch auch nie machbar, dass eine Destillerie ganz viele verschiedene Geschmäcker schon im Destillat erzeugen kann. So, ne? Also es fängt mit der... Mit den äußeren Umständen einfach schon an, ne? Also es ist die Maische, die tut schon ihr Übriges für den Whisky, und wenn die nun mal am gleichen Ort irgendwie hier hergestellt wird, dann reden wir da schon über bestimmte Hefekulturen, und die machen halt ihr Ding, so, ne?
Ja.
Und das ist eine Art von Limitierung, die wir glücklicherweise eben als Scotch Whisky Maker nicht haben. So, ne?
Ja, super. Ein ganz kurzer Satz zum Crimson Cask. Eine wunderbare Würze, die ist so toll. Ich habe irgendwie das so Marzipan, aber auch so Holzwürze, fast parfümartige Schwere, so wie so ein, also ganz tolle Aromen, nichts, also alles positiv gemeint, auch Parfüm, so kommt so hoch und du denkst, würde ich mir jetzt gerne um den Hals schmieren irgendwie, ne?
Ja, ist wirklich geil. Kannst du nicht anders sagen.
Und ich riech fast schon das staubige Vinyl, von dem du vorhin gesprochen hast. Ne? Ja. Wenn ich die Jazzplatte auflege, habe ich auch irgendwie so ein bisschen hier drin. Ne? Hat sich bei mir natürlich gleich eingebrannt. Ne? Plattenspieler anmachen zu Hause. Also wunderbar. Und ich muss jetzt aber probieren.
Das machen wir.
Also zum Wohl.
Zum Wohl.
Cheers.
Cheers. Also wirklich, die Nase ist bis jetzt auf jeden Fall fantastisch. Hm. Zieht sich aber auf der Zunge fort.
Und man merkt die aktiven Fässer auf der Zunge gleich sofort. Mhm. Ne?
Also ich find, dass der...
46 hat der?
Ja, 46. Ja. Ich finde, der fühlt sich von Zeit zu Zeit mal nach ein bisschen mehr an.
Ja.
Also es ist auch so ein bisschen tagesformabhängig, ein bisschen temperaturabhängig. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt auch relativ kühl sind noch.
Ja.
aber von Zeit zu Zeit hat er irgendwie, der hat schon Druck. So,
ja,
also der, wenn man sich unsere Core Range auch anguckt, so auch diese Tasting Reihenfolge ist ja bei uns Peak Monster als vorletztes und als letztes den Crimson Cast. Das ist schon mit Absicht, weil der Crimson Cast dem Peak Monster schon nochmal eine kleine Nackenschelle gibt.
Gut, dass wir damit angefangen haben.
Ja, aber der, also
ja, ich weiß.
Danach
der Willi weiß, wir sind Profis, weißt du, wir kommen damit gut klar. Nein, ich finde, ich habe den ja schon probiert.
Ja.
Und das ist mir sofort aufgefallen, dass der in der Nase erstmal einen Tick gesetzter denken lässt, dass der Whisky nachher ist. Dann hast du ihn beim ersten Schluck auf der Zunge. Ja. Dann bügelt er da einmal richtig drüber, bringt unheimlich, hier auf der Flasche stand, habe ich gerade gelesen, powerful und rich.
Ja.
Und das trifft beides so. Ne? Der hat Power, der ist aber auch so aromenkräftig. Und man hat das Gefühl, der ist so, das ist das Schöne ja eben beim Thema Blending, wo kein Alter draufsteht. Der hat eine gewisse Jugend und Frische, der hat aber auch eine Tiefe und auch diese Richness, ne?
Ja,
absolut.
Und
die man ja in der Jugend nicht so hat, ne? Die kommt dann ja irgendwie dann ein bisschen später so. Und das finde ich alles tolle Verbindung. Und ich finde sowieso Sherry und Rotwein finde ich sowieso cool.
Passt auf jeden Fall gut zusammen.
Der Glenallachie hat das mit diesem Cuvée gemacht, den es auch über Kirsch gab. Den fand ich auch immer geil. Das waren auch Rotweinfässer und Sherryfässer im geblendet, ne? Zusammengeführt. Ja. Fand ich auch gut.
Ich bin absoluter Fan von der Nase auf jeden Fall. Was ich auch spannend finde auf der Zunge, ist halt eben die Würze gerade. Die kam bei mir gerade wirklich nochmal schön rüber. Und das ist ja quasi nochmal genau das, was du vorhin gesagt hast. Das ist halt beides zwischen Spice Tree und eben doch nicht. Oh ja, Musik. und Spaniard, beides rüberkommt.
Ja.
Wunderbar.
Ja, das war natürlich eine sehr, sehr ähnliche Zielgruppe einfach.
Ja.
Spaniard und Spice Tree, das hatte beides so seine Fans, aber die Fans haben das unterschiedlich benutzt einfach, also in unterschiedlichen Situationen gedrungen, aber eigentlich waren es die gleichen Fans von beiden.
Ja.
Und deswegen haben wir halt gesagt, so lass uns einen Whisky draus machen.
Ja. Der Spice Tree hat tatsächlich aus dem mir den Spice und der Spaniard hat aus dem mir den Sherry, ne?
Ja.
Das ist so irgendwie so ein bisschen, ne? Ja.
Ist tatsächlich
also
genau
der,
das.
Der hat wirklich, ist wirklich, ist ein guter, da bin ich gar nicht drauf gekommen, dass das, obwohl ich sie alle kenne, dass das quasi sozusagen die Vermählung von beiden ist.
Ja.
Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schläger. Guter Punkt, hätte ich hier auf dem Schläger.
Olli, was war dein erster Kompassbox-Whisky?
Wie bitte?
Was war dein erster Kompassbox-Whisky?
Mein erster Kompassbox-Whisky war der Spice Tree.
Bei mir auch, aber da gab es mal eine Abfüllung, die hieß Spice Tree Extravaganza.
Mhm.
Den habe ich irgendwann mal probiert. Das war, glaube ich, auch mein erster. Und da dachte ich mir so, Alter, was für ein schönes Label.
Ja,
und was für ein guter Whisky.
Ich hab irgendwo in den Tiefen meines Schrankes auch noch irgend so ein... So eine Peat Monster Sonderedition und. Nee, nicht den Carsten, irgendwas anderes noch.
Okay.
Ich weiß nicht. Es gibt ja über die Jahre gab's ja immer irgendwie Zeug.
Ja.
So.
Ja.
Ich glaube, drei, vier Sachen habe ich bestimmt noch irgendwie, die ich mir mal zwischendurch gekauft habe, die so saisonal waren oder irgendwie nur mal zu bestimmter Zeit da waren. Aber ja, also. Kompassbox begleitet mich schon länger und ich bin auch sehr früh schon auf diesem Blended Malt. Durch Kompassbox auf diesen Blended Malt Zug mit aufgesprungen. Da kamen dann ja auch andere, da hast du diese Regional Malts von Douglas Lang, ne, die dann sozusagen die Regionen hatten und sowas. Also hochwertige Blended Malts sind dann ja irgendwann gekommen.
Ja.
Und aber für mich ist dieses Blended Malt, dieser Flock, den habt ihr so eingeschlagen. Ich finde das.
Das meine ich ja, genau, dass dieses Produkt Blended Malt oder überhaupt Blend wieder cool zu machen, so als Vorreiter irgendwo.
Ja.
Und ich erinnere mich auch gerne an diese Zeit, wo dieser, was war das, so ein Streit mit der SWA darüber, ob man jetzt diese kleinen Holzflöcke mit ins Fass einbauen darf, damit die Reifung quasi ein bisschen anders beziehungsweise schneller geht. Ja.
War also ja einfach mehr mal Grenzen als nur ein kleiner Streit. So, ne? Also es war ja ein Gerichtsverfahren,
das,
was da
ist. Das meine ich ja, aber das ist ja im Endeffekt einfach mal die Grenzen ausloten. Ja, was geht denn bei Scotch?
Ja. Ne? Aber das ist was John Glaser ja von Anfang an, also seine Idee war ja, er hat in der Industrie gearbeitet und hat gesagt, ey, können wir das nicht mal ausprobieren, dies und das und jenes.
Ja.
Und alle hatten so, nee, wir machen das schon immer so, das machen wir auch weiter so. Und der war irgendwann so, ey, das ist aber voll langweilig.
Ja.
Long Live Interesting quasi so, ne? Also was auch unsere jetzige, heutige Marketing-Kampagne ist. Und er hat damals, ist ausgestiegen aus dem ganzen Business und hat sein eigenes Business gegründet.
Wo war er vorher?
Im Marketing oder in einer gehobenen Position bei Johnny Walker, okay. Bei Diageo, ja.
Ja.
Und Kenner hat sich getraut, das zu machen, was er vorgeschlagen hat. Und dann hat er gesagt, muss ich es halt selber machen.
Ja.
Und das Erste, was er gemacht hat, ist ein 100% Grain Blend. Aus uralten Grain Whiskies und einfach mega luxuriöse Single Grains als Basis schon. Und der hat gedacht, lass mal einen Blend draus machen. Und, und dann hat er Jahr für Jahr und Dekade für Dekade irgendwie noch Sachen ausprobiert und hat sich verklagen lassen und hat gesagt, ja, aber das Problem müssen wir ja lösen. Sowas wie Holzfässer, was ja der Spice Tree, was ja die Idee vom Spice Tree quasi ist, so
genau.
Holzstücke in ein Holzfass reinmachen, genau. Ja, geht nie. Aber was geht denn dann? Weil Holz ist ja nie unendlich und lass mal rausfinden, wie wir, und dann hat Compass Box ja quasi oder hat John Glaser dann die Idee gebracht mit, lass mal Deckel und Boden austauschen, dann haben wir mehr als 50% des Fasses existiert noch, das heißt, es ist offiziell ein bestehendes Fass.
Ja.
Aber wir haben es halt renoviert so und wir kriegen dadurch mehr Aromatik ins Holz und seitdem gibt es das ja mit Hybrid Cars und lass mal eine Daube austauschen, weil die ist jetzt langsam durch und
ja.
So weiter und so fort. Also ist ja nur darauf entstanden, dass John Glaser gesagt hat, so ey, ich probiere es aus und wenn mich jemand verklagt, dann verklagt mich halt jemand und das ist dieses
Grenzen austesten, ja, so ein bisschen Rockstar-Ding, anarchisch, so, ne, ja.
Was ich vorhin gesagt habe, was sicherlich zu der Zeit ging, ne, wenn das so eine Art One-Man-Show ist, kann man das auch machen. Compassbox wird in der Zwischenzeit natürlich ein bisschen gesettelter und wir wollen natürlich auch ein bisschen Stabilität ins Unternehmen bringen,
ja.
Weil die Konsequenzen werden aus Unternehmenssicht einfach immer größer, wenn ja, was schief geht. So, ne? Also
ja.
Es ist halt einfach so. Und das heißt nicht, dass wir langweilig werden, aber wir versuchen auch manchmal die Stabilität zu wahren einfach so. Ne? Und das ist zum Beispiel sowas wie jetzt die Core Range, die auch einfach mal sauber gespreadet werden soll und global stattfinden soll und möglichst nebeneinander im Regal stehen soll und das Rumgespiele machen wir dann halt mit den Limiteds. So,
ja.
Ne? Also es ist okay so, ne?
Ah, super schön. Also ich glaube, wenn
die
jemand...
Die Sturm- und Drangzeit ist vorbei.
Ja, also wenn jemand so auf Design steht oder sowas, der holt sich einfach diese vier Core Range Flaschen, stellt die nebeneinander. Das ist die Whisky-Bar, mehr braucht man nicht. Ne?
Ja.
Das deckt auch eigentlich alles ab an Stilen, die es so gibt. Finde ich super. Mir ist noch eine Sache eingefallen, um nochmal auf die alte Zeit zu schauen. Es gab mal von Compassbox eine Flasche, der hieß Three Year Old oder ja. War eine 3 drauf. Und das war ein Teaspoon Dreijähriger. Das waren uralte Whiskys da drin.
Ja.
Eine sauteure Flasche und so ein Teaspoon Dreijähriger drin.
Ja.
Da war eine 3 draufgeschrieben
ja.
Und ich glaube sogar noch, This is not a luxury whiskey
ja.
Oder sowas
steht ja,
da auf
da
der Flasche.
Da verschiedene Editionen
war nur eine
ja.
3 drauf. Fand ich auch mega cool.
Ja.
Es war so ein bisschen so
ist
bisschen
so ein Statement
Attitude.
So,
ne? Ja, genau.
Also ich meine, wenn wir entscheiden, wir machen da, also ein Teaspoon ist natürlich irgendwie hinfällig in der Aromatik, aber wenn wir jetzt entscheiden, wir machen 5% dreijährigen Whisky rein, weil das halt eine geile Destillerie ist und weil die dem ganzen Blend einfach hilft, und dann sagen aber die Gesetze, ich darf diesen Whisky nur noch als dreijährigen Whisky bezeichnen, obwohl 95% 30 Jahre alt sind, ist das natürlich irgendwie, also weird einfach.
Aber eure Flaschen tragen ja gar kein Alter, oder gibt es welche mit Alter? Nee, ne?
Nee, also es gibt keine Altersangaben,
genau.
aber es ist, also Altersangaben gibt es schon, die gibt es auf der Homepage,
genau.
Da ist aber von jedem Whisky, der quasi drin ist, das
ja.
jeweilige Alter.
Ja.
Also
wir schreiben sie nie offiziell auf die Flaschen.
Das, ihr habt auf der Homepage kein Alter, sondern ihr habt ja sozusagen Lebensjahresringe.
Jahresringe, ja, also wie
müsst
bei einem Baum.
Musst du vielleicht, glaube ich, nochmal erklären,
ist ja noch mal,
das Konzept, weil das ist absolut fantastisch.
Ja.
Und ist auch, das ist auch etwas,
aus
was...
Aus der Not geboren im Endeffekt,
aber,
dass man diese einzelnen Bestandteile ja gar nicht so eigentlich preisgeben
und darf. Und das ist total verrückt, ne?
Ja.
Dass es eine Agency gibt, die verbietet, draufzuschreiben, worauf so ein Produkt besteht, wenn man es eigentlich transparent machen möchte, seinen Kunden. Ne? Und mich erinnert das an Irland. Ja. Da heißen die ja Bonder, diejenigen, die dann so die Whiskys kaufen und die Whisky machen, so wie ihr. Und ich glaube, J.J. Corey heißen die. Das ist eine Frau. Und die macht, die hat bei der allerersten Abfüllung, also die, keine Ahnung, wie viel die mittlerweile hat, aber bei der allerersten Abfüllung hat die es hinten aufs Etikett draufgeschrieben. Und ich hab mir die gekauft. Ja, okay. Und die wurde dann gleich verklagt und musste dann ab allen weiteren Abfüllungen das unterlassen. Da war sozusagen, welcher Bestandteil, welches Alter, welches, also war alles transparent hinten drauf. J.J. Corey, glaube ich. Und die wurde halt verklagt. Von der Irish Association, die es da irgendwie gibt, ne?
Ja, es ist quasi so, dass alles, was zu offensichtlich ist, fällt automatisch unter Marketing. Und Marketing darf ich nie mit Altersangaben machen. Marketing darf ich nur mit dem jüngsten Whisky machen, der quasi im Blend gelandet ist. Und sobald es zu einfach ist, also sobald man vom Kunden kein Intellekt voraussetzt, um es rauszufinden, zählt es als Marketing. Sobald Intellekt vorausgesetzt ist, ist es eine technische Angabe. Und Intellekt ist quasi schon ab dem Punkt, wo ich es auf die Homepage bringe und nie in Zahlenform dran schreibe, sondern als technische Zeichnung quasi. Das ist halt das weirde Ding. So. Also ich darf kein Marketing mit Altersangaben machen, als technische Angabe darf ich es aber machen. Ja. So.
Boah, also ich finde das ziemlich absurd. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das ja eigentlich nur die schützt, die Johnny Walker und Ballantines und so ein Kram herstellen. Ne? Machen wir uns mal nichts vor, weil die schreiben gar nichts drauf und deswegen steht auch nichts drauf. Also ich glaube, das ist...
Ich muss ehrlicherweise sagen, um dieses ganze Age-Statement-Ding mal ganz kurz aufzunehmen, mir ist es relativ wurscht in der Zwischenzeit, dass es dafür Gesetze gibt, weil ich in der Zwischenzeit von Age-Statements nichts mehr halte. Einfach aufgrund dessen, dass man mit dem Alter gar nichts mehr anfangen kann. Also wenn ich jetzt ein 20 Jahre altes Fass kaufe, weil ich halt nichts anderes mehr bekomme, dann kann ich das da auch 20 Jahre drin liegen lassen. Da wird trotzdem nie so viel mit dem Whisky passieren. Wenn ich jetzt aber mega Connections habe und ich kriege einen First Fill Bourbon Barrel oder vielleicht sogar komplett freshe Fässer und lege das da 3 Jahre rein, dann passiert halt extrem viel. Das heißt, so ein Age-Statement in reiner Zahl, ohne zu deklarieren, was wir da benutzt haben, ist halt ultra schwer zu interpretieren.
Ja, also ich stimme dir da auf der einen Seite zu, auf der anderen Seite also ist ja tatsächlich, also für mich persönlich, Alter wirklich oftmals nur mit Alter zu ersetzen. Also du kannst, wenn du einen Whisky hast, der liegt in einem ausgelutschten Fass, das ist jetzt schon Second oder Third Fill, und du lässt den dann da drin deine 20, 25 Jahre liegen, dann passiert ja auch was. Und das ist was anderes, als wenn ich es jetzt 10 Jahre in einem frischen Fass liegen lasse.
Ja.
Weil diese Zeit natürlich dahingehend wirkt, dass das Destillat an sich sich sehr, sehr gut harmonisiert. Auf der anderen Seite finde ich, dass das zu verteufeln, beziehungsweise junge Fässer haben absolut ihre Berechtigung und auch First-Fill-Fässer haben absolut ihre Berechtigung, weil sie halt wahnsinnig viel Geschmack als Komponente mit reinbringen können und eben der Mix aus beiden, was ihr ja auch macht, alte, junge Fässer, First-Fill, Third-Fill, Second-Fill, steht ja im Endeffekt alles mit, auch transparent, wenn man so will, auf der Website. Das ist ja das Spannende und daraus dann eben das Produkt zu kreieren. Das ist ja das, was irgendwie so viel Spaß macht und was für den Nerd, wie wir es irgendwie so sind, total interessant auch ist.
Ja. Also was ich mich halt frage, ist, ob man nie, also wenn wir schon darüber reden, dass Alter nie durch was anderes als Alter zu ersetzen ist, ob man nie vielleicht dann aber die Lagerweise ersetzen könnte.
Das
so,
ist
ne?
Spannend.
Also ob man nie sagen könnte, hey, dann nehme ich halt ein anderes so produzierendes Material, indem ich in Whisky auch alt werden lassen kann, aber halt nie das Problem der Beschaffung habe.
Ja.
Das heißt, ich kann ihm die Möglichkeit geben, tatsächlich zu altern, aber ohne die Problematik halt, die das Ganze mit sich bringt. Und aber wenn ich das jetzt tun würde mit einem Whisky, würde das Alter halt nie zählen.
Genau, das ist
so. Und das ist halt das Problem an der Sache, obwohl es ja trotzdem was bringt.
Aber die, ja, deswegen, aber deswegen finde ich es ja so spannend, diese Fokussierung auf den Geschmack.
Ja.
Dass man eben von den Angaben und so weiter erstmal absieht.
Ja.
Das Produkt, den Geschmack des Produktes in den Vordergrund stellt und darüber dann die Kommunikation aufnimmt. Alles andere ist nice to have. Ja, das ist das, was ich irgendwie so feiere, was irgendwie total spannend an der ganzen Sache ist, dass es eben nicht nur um das Alter geht, weil es gibt natürlich auch junge Fässer, die total geil sind.
Ja.
Und warum sollte man sich dahingehend limitieren, wenn das einfach ein spannendes Produkt gibt und dann zu sagen, wie zum Beispiel, okay, wir hauen hier ein bisschen Dreijährigen mit rein, ein bisschen 30-Jährigen, irgendwas dazwischen noch, und wenn diese Komposition dann eben so erfolgreich ist und so spannend wird, dann ist das doch Sinn und Zweck der Sache und eben nicht zu sagen, ja, jetzt habe ich hier einen 30-Jährigen. Weil ganz oft ist es ja auch so, weil du auch gesagt hast, dass ein Whisky, der lange gelagert ist, der kann, ich habe letztens einen 40-jährigen Whisky probiert, den hätte ich auch irgendwie auf, weiß ich nicht, viel weniger geschätzt. Ja.
Ich finde, ihr beiden sprecht schon sehr inhaltlich. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke jetzt gedanklich.
Sorry.
Ist ja richtig, aber ich, also mein Punkt war, mich nervt es einfach, wenn es Unternehmen gibt, die Transparenz schaffen wollen mit dem, was sie tun, und das untersagt wird. Das ist einfach der Punkt, das nervt mich halt.
Ja.
Ne? Also mir geht's gar nicht, also die Diskussion, die ihr führt, ist ja richtig, ne? Ist das wichtig, braucht man Age, kein Age, egal.
Ja.
Ich denke eher, wenn es jemanden gibt, der Transparenz über sein Produkt herstellen will, indem er möglichst viele Angaben macht, dann da kann es doch eigentlich nicht sein, dass eine Association, eine Behörde, irgendwer kommt und sagt, nee, Transparenz darfst du nicht machen, das ist Marketing.
Das verstehe ich.
Da komme ich her, das ist mein Problem damit. Ja. Ne? Deswegen, das ist beim Tequila gibt es die ähnliche Diskussion. CRG ist so eine staatliche Behörde, die verbietet, den Herstellern draufzuschreiben, dass sie keine Zusatzstoffe nutzen.
Ja.
Also die verbietet das. Ne? Also das heißt, du darfst dieses Label, du darfst auf deine Flaschen nicht draufschreiben, wir sind additive free.
Ja.
Dann verbietet die das in Verkehr bringen deiner Flaschen. Weil die wollen die großen Brands schützen, die das natürlich machen ohne Ende. Ne?
Ja, ja.
Und das ist so, und deswegen, das ist halt, ich finde das ein bisschen problematisch. Aber sei es drum, wir müssen es ja auch nicht tot reden. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass ihr einen Weg gefunden habt, wie ihr den Nerds, den Verrückten, die das genau wissen wollen, das darlegt. Jetzt erklär nochmal genau, wie das ist. Man geht bei euch auf die Homepage.
Genau, man geht bei uns auf die Homepage. Da gibt es, also in der Zwischenzeit auch bei der Core Range, gibt es einen QR-Code hinten drauf. Da kommt man direkt auf die Factsheets von den Whiskys. Aber grundsätzlich kann man auf die Homepage gehen, kann sich jeden Whisky, den wir seit 2000 gemacht haben, raussuchen und kann über das Factsheet, was es da zum Download gibt, 100% rausfinden, welche Destillerien drin gelandet sind. In welchen Fässern das gelegen hat, zu welchem prozentualen Anteil. Also es ist quasi ein 100% Bauplan von den Whiskys, die wir produzieren. Und dann hast du die Altersringe quasi wie die Altersringe von einem Baum.
Ja.
Und wenn du die zählst, hast du pro Ring halt ein Jahr und kannst so genau rausfinden, wie alt die einzelnen Whiskys sind.
Also so optisch beschrieben, du siehst ein Baumdiagramm quasi mit den Ringen. Und dann aber wie beim Kuchen, die Tortenstücke mit den Anteilen von in Prozenten.
Ja.
Und dann steht an den Prozenten dran, was für ein Fass und wo der, entweder was für ein Whisky oder wenn es ein Blend ist oder irgendwas von euch selbst gemixtes. Aber es steht halt dran, was es ist.
Ja.
Und man kann anhand der Ringe ableiten, wie alt der Bestandteil ist und zu wie viel Prozent er in dem Gesamtbatch drin ist. Ne?
Diese Website ist ultimativ schlimm, weil wenn man einmal damit anfängt, das auf dieser Website zu schauen, man geht dann zu jedem Whisky und guckt dann, was ist denn da drin? Ach so, warte mal, da sind noch drei Teile vom Flaming Heart drin. Lass mal gucken, was in dem Flaming Heart drin war und so weiter und so fort. Man geht dann vom einen zum anderen. Also es ist wirklich total spannend. Man kann sich da so ein bisschen drin verlieren.
Es macht auch
Spaß.
Jeder Whisky ist wie ein Cliffhanger.
Ja.
Das ist wie guter Rap, man ist irgendwie selbstreferenziell.
Sehr gut. Ja, absolut spannend. Du hast jetzt gerade noch was Zweites eingefüllt, auch wieder eine wunderschöne Flasche mit einer Abbildung einer Frau mit güldenem Haar. Das besteht aus Perlenketten, würde ich jetzt mal sagen, die zumindest hier runterhängen. Hedonism, was ist da drin?
Es ist ein 100% Grain Blend, weil wir das Thema gerade schon hatten mit unserem Gründungswhisky quasi, was John Glaser zu Anfang gemacht hat. Genau dieses, also die Idee von, wir machen was, was vorher noch niemand gemacht hat, aber das auf einem luxuriösen Level, was niemand erwartet hätte, nämlich mit sehr, sehr alten Whiskys. Genau das machen wir bei Hedonism. Und bei Hedonism ist es so, die ersten Whiskys, die John Glaser benutzt hat, die gibt's heute nicht mehr, einfach faktisch nicht mehr. Die gibt's auf dem Markt nicht mehr. Die wären auch nicht mehr bezahlbar, wenn man noch irgendwo was bekommen könnte.
Du meinst die ersten Flaschen, die abgefüllt wurden?
Die ersten Flaschen, die damals abgefüllt wurden. Und die neue Idee von Hedonism ist, jemand, der Hedonism mag, muss jedes Jahr unseren Hedonism mögen können. Aber unser Masterblender darf ein bisschen rumspielen. Der darf auch mal eine Distillerie nehmen, die ein bisschen teurer ist. Der darf auch mal eine Distillerie nehmen, die einen ganz bestimmten Charakter mit reinbringt. Aber grundsätzlich der grobe Grundcharakter von Hedonism muss einfach immer bewahrt bleiben. Darf aber jedes Jahr ein bisschen variieren. Und auch dieses Jahr haben wir wieder eine Distillerie mit drin, die es heute nicht mehr gibt. Das ist Port Dundas. Die wurden vor über 10 Jahren geschlossen. Ja. Das sorgt natürlich dafür, dass die Whiskys, die man davon noch bekommt, dass die immer teurer werden.
Ja.
Und das bringt dieses Luxury, diesen Luxury-Spot damit rein.
Ja.
Dann reden wir natürlich über Whiskys, die irgendwo zwischen 18 und 30 Jahre alt sind in dem Fall. Da ist Vollgas, Vanille, Karamell. Wir haben Grain-Whiskys, die das Ganze weich machen, entspannt. Es gibt sicherlich Leute, die bei Grain Whisky Probleme haben, aber grundsätzlich ein Grain Whisky Blend mit sehr alten Whiskys ist halt ultra geschmeidig.
Ja.
Der ist noch viel mehr dieser Coffee Table Whisky als unser Nectarosity.
So, total, so ein bisschen Zimt beziehungsweise auch Kokos. Es geht ein bisschen dunkle Schokolade damit rein, Vanille. Aber es geht in ganz, ganz viele Coffee Table Sachen im Endeffekt. Als hätte man so.
Bei uns zu Hause heißt das Vesper. Na, Vesper. Mit um 3 Kaffee.
Ich komme ja aus Thüringen. In Thüringen gibt es die Backfrauen. Und die Backfrauen, die machen dann immer so 20 Kuchen und schneiden das in kleine Stücke. Und dann gibt es so kleine Tabletts, wo dann so, weiß ich nicht, 10 verschiedene Sorten Kuchen drauf sind.
Ja.
Und so ungefähr ist das. Ohne dass jetzt irgendwie. Ich finde fruchtig kaum. Wir sind hier wirklich eher in dieser Richtung, die wirklich Vanille, Schokolade, Kokos, ein bisschen ganz
verbranntes Karamell, angebranntes Karamell. Vielleicht,
angebranntes Karamell, sowas in der Richtung.
Ja.
Eine ganz fantastische Nase auf jeden Fall.
Super.
Und das ist genau auch wieder so ein Schritt zu sagen, okay, erstens ist ein Blend, diesmal ein Blended Grain. Und dann tatsächlich draufzuschreiben, ist ausschließlich Grain und auch diesen Mut zu haben, das zu tun und gleichzeitig zu sagen, guckt euch das mal an, probiert es mal, das ist wirklich ein Luxusprodukt, was es ja tatsächlich auch ist, aufgrund des Alters, der Mühe, die reingesteckt wurde, etc. Ich bin begeistert gerade so ein bisschen.
Sehr gut, das ist
erfahren. Hat der auch 46%?
43.
Bei 43?
Ja.
Kommt aber in der Nase, also wirklich die Nase, du kannst richtig gut reinriechen, kannst den Rüssel richtig reinhalten. Macht Spaß.
Also ich glaube, Grain geht auch mit immer einem Tick drunter von der Alkoholstärke.
Ja. Ja, weil natürlich ganz viel über Zucker kommt. So, ne? Also wenn man jetzt bei Whisky über Zucker redet, redet man ja über sehr, sehr wenig Zucker, aber bei sehr alten Whiskys redet man halt im Verhältnis über sehr viel Zucker. Und das ist natürlich ein geschmacklicher Support einfach.
Ja. Die Flasche ist auf jeden Fall gefährlich.
Ja.
Weil die 43%, ich habe gerade einfach mal so reingebissen, die 43%, die sind da. Finde ich auch überhaupt nicht so schwach. Das Schöne ist, man kann einen relativ großen Schluck nehmen. Dann hat man den gesamten Mundraum ausgefüllt und man hat wirklich eine perfekte Stärke. Also ich habe jetzt gerade kurz ein bisschen so, 43, naja, aber wenn man ein bisschen größeren Schluck nimmt, dann hat man so eine Party im Mund. Das ist so schön.
Ist der Kuchen oder das
da ist alles.
Die Creme zum Kaffee so, ne?
Ja.
Das ist so, das ist eigentlich die Speise, die man zum Kaffee hat, ne? Das Essen.
Was ich so schön finde, ist, dass der wahnsinnig vollmundig ist und den Mundraum ausfüllt und auch viel Geschmack mitbringt, ohne eben diese alkoholische Stärke zu haben. Ja, genau das ist hier für mich auf jeden Fall so der USP, würde ich fast sagen. Das ist ziemlich geil.
Also wer Grain nicht mag, für den ist das nichts, muss man ganz klar sagen. Ich finde schon, dass der, man schmeckt, dass es ein Grain Whisky ist.
Ja.
Ja. Ja. Und, aber...
Aber alte Grains, Alter.
Aber so lecker. Ja. Wirklich richtig gut. Total schön.
Ha. Herrlich. Ich hatte mal, es gab auch einen anderen, da war, was war denn das? Das war so eine türkise Flasche oder Double Single.
Ja, ja.
Da war quasi ein Single Malt und ein Single Grain miteinander verblendet. Mhm. Was ich auch total spannend fand. Ja, also einfach zu sagen, ja los, komm, Feuer frei, wir machen hier einen richtigen Blend.
Ja.
Aber wir nehmen einfach ein Single Malt und ein Grain, ein Single Grain. Und die verblenden wir miteinander. Es hat so gut funktioniert.
Willi, du merkst, ne, uns fallen immer wieder Flaschen ein, die wir schon mal hatten von Compassbox, je länger wir hier sitzen und drüber reden. Ne?
Ja.
Das ist total lustig, weil ihr habt echt schon so viel gemacht. Ne? Und so viel, ja. Ich meine, wir reden ja, haben ja jetzt über die Core Range gesprochen, aber ihr habt ja ständig irgendwelche Sachen rausgeballert mit, also verrücktestes Zeug, mit tollen, mit, also und ab und zu haben wir mal zugegriffen, nicht, also ihr habt ja vorhin gesagt, von wegen Signatory macht ganz viel Output, ihr habt da weniger. Ich finde, wenn man, also wenn ich alles gekauft hätte, was ich immer vor die Flinte bekommen hätte, wäre mein Schrank auch voll mit eurem Zeug, ne?
Ja.
Also von daher...
Absolut, ich glaube, ich habe, die letzte Zahl war irgendwie so um die 140 Whiskys seit Gründung.
Glaube ich sofort.
Ja, dürfte hinkommen, ja. Ja, aber das ist ja der Gedanke. Also ich meine, wenn man sich rantraut, Whiskys zu machen mit vielleicht auch Whiskys, die man safe nie für immer verfügbar hat, die man vielleicht nur jetzt mal im Fass hat oder so, und entscheidet sich eben nicht, einen Single Cask daraus zu machen und den abzufüllen, sondern entscheidet sich, einen Blend damit zu machen, ist das natürlich alles mega limitiert und das ist ein mega Playground. Aber man schafft auch ganz viele Fans, die aber dann auch mal wieder enttäuscht werden müssen, weil irgendwas kann man halt dann nie nochmal produzieren, was auch die Leute sich wünschen würden.
Ja. Aber das ist ja toll hier, ne? Also hier steht 2024 auf der Flasche und es wird 2025 was anderes geben, was vielleicht irgendeine, wo man erkennt, es hat vielleicht den Grundcharakter, aber es hat vielleicht einen Tick mehr da, einen Tick mehr dort.
Ja,
ne?
Genau.
Und das ist dann ja auch schön. Also für einen Fan ist das ja eben das, dann freut man sich ja aufs nächste Jahr. Ja. Womit überraschen Sie uns jetzt?
Ja. Ne? Das ist so ein bisschen wie ein absichtlich gesteuerter Batch-Unterschied.
Ja, genau.
So, also man schreibt Batches drauf, damit man genau weiß, okay, ja gut, der kann sich halt mal unterscheiden und so, aber unabsichtlich, und hier ist es aber eher so ein absichtliches Ding. Wir machen es einfach mit Absicht jedes Jahr ein bisschen anders. So. Und das ist mega spannend. Ja.
Man hat das ja manchmal bei einigen Distillerien auch, wo man eigentlich einen Standard hat und der dann auch mal ein schlechtes Batch hat, mal ein gutes Batch. Ja. Also das gibt's. Manche haben ja Variationen drin. Bei Kleinisch 14 hatten wir das ein paar Mal. Da hast du eine Flasche erwischt, denkst du, eigentlich super Whisky, wir lieben den total. Ne? Und manche, dann hast du einmal so eine Flasche erwischt, da sind wir dann irgendwie, das probieren wir mal und denken, irgendwie ist der lame.
Ja.
Für Kleinisch 14. Und dann stellst du den. Irgendwie geht der auch über die Wupper, ne? Aber so dann irgendwie zwei Jahre später machst du die nächste Flasche auf und denkst wieder, wow, ne?
Ja.
Das passiert. Also selbst bei großen Marken mit einem großen Scale, ne, hast du das unbewusst, weil das da nicht draufsteht. Ne? Du kannst maximal am Bottle Code ja sehen.
Ja.
Wenn irgendwo unten so ein Aufdruck ist. Ne? Aber so finde ich das auch super cool, dass man sagt, 2024, das Batch fürs Jahr.
Ja.
Das ist super.
Ich habe gerade selber überlegt, so Hedonism, und habe dann überlegt, so was könnten das für Grain Distilleries sein, und ich kam tatsächlich auf Girvin und Cameron Bridge und habe gerade nachgesehen, das sind wirklich die zwei, die hauptsächlich mit drin sind.
Ja, gut, aber ist aber bei Compassbox ja eher typisch so. Ne?
Okay.
Also
Girvin habe ich immer mal gelesen.
Ja.
Das stimmt. Cameron Bridge weiß ich gar nicht. Mhm. Habe aber auf jeden Fall von beiden schon auch ältere Semester probiert und kommt auf jeden Fall raus.
Ich mag mich irren, aber ich glaube, ich hatte mal einen Hedonism mit so einem hellblauen Etikett und da war die Frau kleiner, also es war ein kleineres Gesicht, das ganze. Also der Bildausschnitt war irgendwie kleiner.
Also das ist so, dass auch das nicht nur der Whisky verändert wird jedes Jahr, sondern auch das Bild quasi künstlerisch neu interpretiert wird. Also hier zum Beispiel hängt das Original in London.
Also ist immer eine Frau drauf, ne?
Es ist immer die gleiche Frau, ja, aber genau. Die wird immer von einem neuen Künstler irgendwie neu interpretiert. Und hier hängt das Original jetzt aktuell in London im Headquarters. Es steht direkt auf so einem Bildständer quasi und ist offiziell unverkäuflich.
Ja.
Und aber es ist genau das, also es hat so ein bisschen diesen Klimt-Charakter, dieses mit Gold beklebte. Genau, und nächstes Jahr sieht das anders aus, ich hab's schon gesehen. Aber es ist die gleiche Frau.
Sehr gut.
Nee, es hat tatsächlich schon jemand gepostet auf Instagram.
Und schick uns das Etikett und achso, ja, dann wollen wir es nicht mehr haben. Das hätte ich gesagt, schickst uns, wir posten das.
Ja, es hat schon jemand auf Instagram gepostet, der hat so ein bisschen Welle gemacht, dass er schon wieder was weiß, was andere noch nie wissen.
Ja, der Typ, ich weiß genau, wer das ist. Der Typ macht das andauernd mit allen Sachen. Da kriege ich meine ganzen Infos her. Mega. Der postet immer, nämlich immer, also was ja der Fall ist, wenn du in die USA exportieren möchtest, musst du bei der TSA anmelden, wie das Label aussieht, und darüber kriegen ja die ganzen Leute immer diese Infos, okay, was kommt jetzt bei Marke XY als nächstes raus im nächsten Dreivierteljahr, weil das genau dann dort veröffentlicht wird, für alle einsehbar.
Ah, okay.
Und dann brauchst du nur durch diese Datenbank gehen, da siehst du schon, was jetzt so als nächstes kommen wird. Ist relativ einfach, musst dir halt nur die Mühe machen, da irgendwie mal nachzusehen, genau. Ja. Das ist ganz schön, aber ist spannend, finde ich total cool. Fantastischer Whisky, wirklich. Hedonism. Habe ich schon mal so ein bisschen auf der Liste gehabt, habe ich mir noch nie gekauft. Ich weiß auch nicht warum.
Ich kann es dir nicht. Also, es ist ja schon ein mega Bild, was es einfach ergibt im Regal so. Also, absolut empfehlenswert. Und ich, also.
Ja, und im Glas.
Ja, das kommt dazu. So, ne? Das ist noch das Ding oben drauf, so das Sahnehäubchen quasi.
Ja. Wer macht denn diese ganzen Labels? Habt ihr da eine Agentur oder gibt es da intern jemanden, der Bock drauf hat?
Also hier jetzt in dem Fall, wie gesagt, ist künstlerisch interpretiert von Künstlern. Aber sonst macht das die Designagentur Stranger & Stranger.
Ja.
Und wir schicken der halt quasi unsere Specs, wie der Whisky ist. Und die sollen daraus ein Bild erschaffen. Also sie sollen quasi bildlich interpretieren, wie der Whisky schmeckt.
Und ihr lasst den quasi ja dann auch freie Hand.
Ja, es gibt dann sicherlich mehrere Entwürfe und so. Und dann wird das rausgesucht und dann wird bestimmt auch noch ein bisschen dran rumgespielt. So grundsätzlich läuft das so, dass wir eher so einen geschmacklichen Input liefern und so ein bisschen Zielgruppeneingrenzung und dann machen die halt was.
Es gab auch mal eine Abfüllung, die nach dem benannt wurde, ne? Es gab einmal Compass Box Stranger & Stranger, die dann quasi denen gewidmet wurde, was ich auch wieder sehr sympathisch finde. Weil ich meine, die Etiketten sind nun einfach mal auch Teil dieses Aushängeschilds. Und
ich musste gerade daran denken, das könnte man auch auf ein großes Plakat drucken, ne? Also die alle Etiketten von euch, ne? Schon geil.
Ich würde das halt eigentlich, also ich als Company würde es halt durchziehen, würde halt immer irgendwie T-Shirts mitdrucken.
Ist aber mega aufwendig einfach.
Willi, nimm das mal mit.
Ja, ich bin dran. Also, wir gucken, ne? Mit neuer Marketingkampagne und neuem Setup von Compassbox, sind wir am Gucken, was die Märkte so brauchen. Mhm. Also es ist bei uns auch so, dass wir BAs von den verschiedenen Ländern auch von unserem Marketing in London gefragt werden, hey, was könnt ihr euch vorstellen, was braucht ihr, wollen die irgendeinen Scheiß produzieren, die 400. Barmatte oder sowas, und sondern wir wollen wissen, was ihr tatsächlich gebrauchen könnt. Und
ein Whisky für Jörg Meyer.
Zum Beispiel.
Habe ich schon zwei Flaschen pre-geordert.
Ja,
ich
auch. Echt? Ja. Sehr gut.
Ja, habe ich auch schon bestellt.
Der hat ja sozusagen so eine Art Pre-Order-Story gemacht. Und ich bin ja eh Kunde bei dem im Shop. Ja. Und wenn ich Barbedarf habe, bestelle ich das meistens dort. Ja. Und da habe ich natürlich gleich zugeschlagen.
Ich war im Blending-Prozess mit dabei, mit ihm zusammen in London im Headquarter. War mega spannend. Und das war so mein erster Insight, wie der Blending-Prozess in London stattfindet. Das war mega spannend, was da passiert.
Erzähl mal, also, ist man da in so einer Gastro-Küche mit so 3000 Proben oder... Wie stelle ich mir das vor?
Ja, also die Grundidee war ja sowieso, John Glaser hat ja seine ersten Blends in seiner privaten Home-Küche gemacht quasi. Und er wollte diesen Vibe ins Headquarter auch mit reinbringen. Und hat genau das gemacht. Hat einfach Küchenschränke gekauft quasi und die in den Blending Room gehängt. Und das soll langfristig noch ein bisschen Kunst mit reingehängt werden und so weiter. Dass so der Art of Blending quasi irgendwie eine Rolle spielt. Aber ja, da sind so 1000 Fass-Samples von unseren eigenen Fässern. Wir haben ja über 50.000 eigene Fässer mit Whisky gefüllt.
Das ist der Stock, aus dem wir dann sozusagen... Ja.
Wo wir aus jedem Fass, was wir anfragen, kriegen wir ein Sample. Das sind immer so Halbliterflaschen. Und dann können wir damit quasi unsere Blends machen. So, ne? Und genau, und das passiert dann da einfach. Dann gibt es eine Grundidee. Meistens gibt es einen Song, Flaming Heart, oder ein Gemälde oder was auch immer. Und daraus... Und aus diesem Konzept, aus diesem Kunstkonzept entsteht dann ein Whisky-Konzept. Wie muss ein Whisky schmecken, der das interpretiert? Und dann fangen die an. So. Und unser Blending-Team besteht jetzt quasi aus zwei Leuten. Das ist James Saxon und das ist Michael Stephenson. Und Michael war vorher der BA in UK. Und der ist jetzt im Blending-Team und James Saxon hat schon ein paar Jahre zusammen mit John Glazer Whiskys gemacht.
Ja.
Und die interpretieren das Ganze dann und machen Whisky. Und das ist quasi der Blending-Prozess. Dann werden die Instructions an die Warehouses gegeben und dann fangen die an zu blenden in den Warehouses. Dann wird so beim Abfüllungsprozess, geht dann so ganz am Anfang vom Abfüllungsprozess, wird ein bisschen was zu uns geschickt, ob das passt und dann in der Mitte vom Abfüllungsprozess und so weiter und so fort und dann oder auch vom Blending-Prozess und genau, das ist quasi der Weg, wie da Whisky gemacht wird. Aber die Inspiration ist immer ein künstlerisches Objekt quasi. Also,
wir machen den Schritt ins 21. Jahrhundert, bald wird es mal ein Whisky-Podcast sein, der dann quasi die Inspiration ist. Nein. Ja. Nein. So nee, das klingt total spannend, dass man eben beides verbindet. Ja, man sieht es an den Labels, aber dass es im Creation-Process im Endeffekt mit dabei ist, ist natürlich super spannend. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das auch so ist, weil ich hatte Flaming Heart als Song gar nicht auf dem Schirm, aber ja, wo du es jetzt gesagt hast, dachte ich mir so, oh, ja, auf jeden Fall, kann ich absolut nachvollziehen. Du hast uns hier noch eine spannende, mir bis auf Instagram heute habe ich es, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Du hast gepostet, ich habe es auch irgendwo anders noch gesehen, eine total spannende Flasche mitgebracht, die auch wieder ein fantastisches Label hat.
Ja, und zwar, also vielleicht um das kurz zu erklären, ich muss mal ganz kurz mein Handy aufstellen, dass wir das filmen können, weil ich jetzt diesen Whisky selber zum ersten Mal probieren werde. Der Plan war, dass ich mal so ein Video mache, wie ich als erstes diesen Whisky probiere. Und das ist natürlich ein mega Setting jetzt gerade. Und zwar reden wir über The Secrets of Smoke. Und wir gucken jetzt mal. Es gibt doch von Lefroig dieses Werbevideo, was ich bis heute nicht so richtig verstanden habe. Also die haben irgendwie gesagt, hey, that's the reaction when you sip the first time Lefroig. Und ich habe das irgendwie nie verstanden, weil die haben diese Reaction einfach nie gezeigt. Also zumindest keine offensichtliche Reaction. Und ich fand das halt schade, weil Lefroig ist eigentlich ein Ding, Da muss man reacten, wenn man das allererste Mal in seinem Leben
also
trinkt.
Also quasi wie so ein beim Orgasmus das Gesicht filmen.
Genau. Aber die haben das einfach weggelassen. Und ich verstehe diese Werbung bis heute nicht. Aber ja, ist egal, vielleicht kann es mir jemand erklären. Nichtsdestotrotz, wir probieren jetzt Secrets of Smoke. Und die Idee von Secrets of Smoke ist die Kombination aus Rauch und Torf und Sherry.
Cool.
Oder Fortified Wines, also nie nur Sherry, sondern wir haben auch Masala-Fässer dabei. Und es war so eine Art Community-Projekt. Also in Anführungsstrichen Community, es gab eine Entscheidung, die Community fällen durfte, ja. Konnte.
Es gibt ja diese große Facebook-Gruppe, Fans oder Friends of Compass Box oder
ja,
sowas, da gab es auch eine eigene Abfüllung.
Subscriber von der Homepage.
Okay.
Die wurden gefragt, hey, wir haben Masala-Fass und wir haben die und die Whiskys, welcher Whisky soll in dem Masala-Fass landen? No surprise, Lefroy ist es geworden, ja. Aber
fühle ich.
aber es ist, glaube ich, ein sehr, sehr geiler Whisky draus geworden. Cool. Und ich sag mir, welche Gläser.
Wir können auch ganz frische nehmen, wenn wir wollen. Passt.
Und ich probiere jetzt quasi heute auch zum ersten Mal offiziell den Ready to Serve Secrets of Smoke. Und ich bin sehr gespannt.
Und wir probieren ihn auch zum ersten Mal.
Ihr probiert mit. Das Geile ist, ich habe heute schon ein paar Sachen gerepostet, weil ein Store in Ulm hat irgendwie gepostet, dass die den jetzt vorrätig haben. Und ja.
Alter.
Es ist so ein Smile-Moment auf jeden Fall.
Erstmal. Ja, auf jeden Fall.
So, also schon die Nase. Und ich frage mich, ob ich jetzt eine adäquate Reaction auf diesen Whisky einfach auf einem Video haben werde. Moment, wir machen hier nochmal in die Kamera. Secrets of Smoke. Cheers. Kennt ihr diesen Moment, also in der Gastronomie, wenn man Drinks serviert, ist der geilste Moment, wenn die Leute sich die ganze Zeit unterhalten und man serviert die Drinks und die nehmen den ersten Schluck und auf einmal ist Stille. Und alle bewerten im Kopf. Also das zeigt schon, die Drinks sind nie egal. Und hier war es schon der erste Spot. Der erste Spot, wenn der Whisky auf die Zunge fließt. War schon crazy. Das. Ich mag die Brand zu Compass Box gekommen. Und seit ich da bin, ist jede Woche wie so ein Geburtstagsgeschenk. Weil jede Woche irgendwas passiert bei Compass Box, wo ich das Gefühl habe, es wird noch geiler. Es wird noch geiler, als ich es mir schon hätte vorstellen können.
Also du hast keinen Weihnachtskalender, sondern einen Jahreskalender, ja, der hat 52 Türen.
Ja, ja, schon so, ja. Nee, aber ich meine, guck mal, ich bin zu Compass Box gekommen und da gab es so das, was wir alle von Compass Box kennen. Dann...
Ich schicke dir das im Nachgang, ja?
Sehr gut. Und dann... haben wir, ohne dass ich das vorher irgendwie gewusst habe oder dass ich vorher eine Ahnung davon hatte, hieß es dann, ey, da gibt's eine neue Core Range. Da gibt's eine neue Core Range und die ist so und so. Und dann dachte ich so, das ist ja wie Weihnachten und Silvester zusammen. So, oder wie Weihnachten und Geburtstag
wieder
zusammen.
Wieder ein großer Spielplatz. Also ja, zieht sich so. Ja im Endeffekt durch.
Und das ist so crazy. Ja. Das ist einfach, die neue Core Range ist noch viel mehr mein Ding, als Compass Box vorher mein Ding war.
Ja.
Und das ist mega spannend. Und das ist das, wo wir eingangs schon waren, so, dass das so ein Mindfuck ist. Also so ein Mindfuck ist, immer in diesen, oder überhaupt in dieses Game reinzukommen. Und es ist noch mehr Mindfuck, dass jedes Mal was Neues kommt und du immer mehr das Gefühl hast, das wird noch besser.
Ja.
Ich habe immer so ein bisschen Phantomschmerzen, wenn Produkte so verschwinden.
Ja.
Und beim Spice Tree, ich habe noch eine Flasche zu Hause, vielleicht muss ich mir noch eine zweite kaufen, dass ich einfach noch zwei da habe, dass ich mich ein bisschen besser fühle. Also beim Spaniard, okay, den habe ich auch sehr gemocht, aber der hat bei mir nicht so einen tiefen Einschlag, weil nicht der erste Kompassbox und so, weißt du? Aber
ja.
ich hab schon vor, boah, keine Ahnung, 2016 habe ich schon in einer Bar in Bielefeld mit einem Kumpel am Tresen gesessen, habe eine Flasche in so einem Irish Pub, habe eine Flasche Spice Tree entdeckt und habe gesagt, hier komm, und wir haben dann da, und ich weiß es noch genau, er hat sich einen Talisker bestellt und ich einen Spice Tree. Und dann hat die Bedienung die Drinks vertauscht. Und ich hab dran gerochen, ich habe gesagt, das ist kein Spice Tree. Während er neben mir schon getrunken hat und meinte, oh, sau lecker. Werde ich nie vergessen, ne? Hat er meinen Spice Tree, ich hatte den Talisker da in der Hand, ne? Ich sage, das ist kein Spice Tree.
Ja.
Und der guckt so rüber und wollte gerade sagen, und der ist schon so, oh. Hat das Ding schon so aus dem Tumbler runtergeschüttet, ne?
Ja.
Also, das sind so Sachen, die vergisst man ja nicht, ne?
Ja.
Und deswegen, aber so ist es halt im Leben. Nichts ist für die Ewigkeit.
Absolut.
Also fast nichts. Ein paar Dinge vielleicht schon, aber nicht viele.
Ich hatte gerade kurz Angst, dass du jetzt ein Böser Onkel-Zitat bringst.
Wieso?
Da gibt es ein Lied von denen, das so geht.
Das heißt so? Okay, ja. Nee, das kenne ich gar nicht. Also bin ich unverdächtig.
Alles gut, selbst wenn, wäre es okay.
Böse Onkels bin ich unverdächtig. Naja, weiß ich nicht. Böse Onkels bin ich unverdächtig. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist es so, dass ich mit dem Whisky halt so ein paar Dinge verbinde. Ne? So ein paar Momente und dann, ja. Das ist ja halt so, da hat man so eine gewisse Emotionalität. Und als ich gehört habe, der verschwindet,
ja.
Habe ich geguckt, okay, eine habe ich noch, da muss ich mir vielleicht noch eine zweite bestellen, solange der noch da ist, weil jetzt gibt es den ja noch überall.
Ja. Aber das Ding ist, bei Kompassbox, wir wissen ja, dass Sachen ja nie endgültig verschwinden. Zumindest eine Idee verschwindet
ja nie.
Wir könnten
ja morgen neuen rausbringen.
Wir könnten
das ist ja genau.
Ein extravaganter 2.0. So,
oder,
ne? Also irgendeine Idee von Spice Free könnten wir theoretisch wieder releasen.
Also für mich so ein sehr würziger Highland Blend. Der
ja, voll, ja.
So, das ist für mich so ein Kompassbox.
Ja.
So, ne?
Ja, aber das ist ja das, was bei Kompassbox, also es ist ja nie, nothing is gone forever. So,
nein, also A, ja. nichts ist für immer, aber, also nochmal, es ist ist beruhigend, wenn man vielleicht noch zwei von den Kompassbox Spice Tree Etiketten im Schrank stehen hat, in Form einer vollen Flasche.
Jetzt ganz aktuell gibt es von Kompassbox Spice Tree diese Geschenkbox. Und ich glaube, viele Händler werden die jetzt vor
mit
Weihnachten
Glas, ne?
stocken. Mit zwei Gläsern, mit so zwei Nosing-Tumblern quasi.
Okay.
Und so A4-Größe Box quasi. Und ist schon mega geil. Und das Geile ist, dass die ja bei den meisten Händlern tatsächlich auch nie mehr kostet als die Single-Flasche.
Okay.
Also von daher könnte das ja noch ein Ding für dich sein. So.
Nicht, guter Tipp, schau dir mal rein.
Wir müssen aufpassen, hier hören viele Händler zu.
Nein, alles gut. Aber ich promote das bei den Händlern. Also
ja, super,
so, hey,
glaube ich auch.
Jetzt ist Weihnachten, so, dann kauft ihr die Geschenkboxen. So, ne?
Wir haben auch jedes Jahr, wenn wir über Weihnachtsflaschen reden, genau dieses Thema, was gibt es für geile Geschenkkisten, was gibt es da irgendwie für geile Gimmicks, die es dazu gibt, vom Flachmann bis zu zwei schönen Gläsern und so weiter. Ja. Das ist ja genau das, was irgendwie vor allen Dingen vor Weihnachten und Spice Tree, geiler Weihnachtswhisky hier. Ja. Also, mal Butter bei die Fische, Lebkuchen mit Spice Tree, perfektes Pairing.
Ja, und was ist diese Box einfach, wie die in diesem Regal, was hoffentlich alle Händler in Zukunft machen werden, dieses The Perfect Gift Regal, also da gehört das ja rein. So.
Ich finde schon diese alte, ich glaube, es waren nicht vier, ich glaube, es waren nur drei kleine Samples in so einem Karton.
Ja.
Das ist schon so ein richtig schönes, ich habe das mal in der Hand gehabt, ich habe es nicht gekauft, aber weil ich die Flaschen noch in groß zu Hause, ich habe die Flaschen noch in groß zu Hause, ich habe es mir mal in der Hand gehabt beim Händler, da ist glaube ich
cool,
der Orchard House, Spaniard und der Peat Monster. War da so, der Spice Tuber, oder waren nicht alle vier, glaube ich, drin, oder?
Da war...
Und nee, der Orchard House war nicht drin?
Nee, da war aber noch ein Hedonism mit drin.
Oder so?
Nee, warte mal, es gab eine Malt Blended Collection und eine... Ich krieg die aber nicht mehr... Also ich habe die jetzt mal auf dem Essen dabei gehabt, aber
es war
immer drei, aber die haben sich... die haben sich jetzt nie so, also nie von der Range her erklärt, warum die zusammen in einer Box sind, sondern die haben sich von der Herstellungsweise erklärt, warum sie zusammen in der Box sind. Da war zum Beispiel auch sowas wie, ich glaube, ein Artist Blend oder ein Glasgow Blend oder so ist in einer der Boxen mit drin.
Das kann auch sein.
So Glasgow Blend und Hedonism. Und also so, die haben sich so von der Range her gar nicht erklärt, aber so vom, also wie stellt man das her und was.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Glasgow-Serie. Gibt es die weiter? Das sind ja diese Halbliterflaschen. So kleinere Buddeln?
Nee, also es waren früher mal Halbliterflaschen, da war das die King's Cross Line und die sind dann umbenannt worden zu Glasgow Blend und Artist Blend. Und die gibt's noch, ja. Die sind in einer entspannteren Preisrange einfach unterwegs, um so ein bisschen einen Einstieg zu finden.
So 30, Anfang 30 Euro, irgendwie sowas.
30, genau. 35 Euro irgendwo sind die jetzt aktuell. Und die gibt es auf jeden Fall noch. Also wir haben noch gut Stock. Was damit passiert, können wir noch nicht 100% sagen, weil das ist wieder das Ding, die BAs von den jeweiligen Märkten werden befragt, so ob wir das brauchen oder nie. Und das haben wir beim letzten Meeting in London gehabt. Und da haben eigentlich alle gesagt, hey, also ja, eigentlich nett, aber es wäre eigentlich geiler, wenn wir eine Möglichkeit schaffen würden, ein, zwei Produkte der Core Range zum Beispiel in die Gastronomie bringen zu können. So der Gastronomie einen Handlungsrahmen zu schaffen.
Das Preislevel ist für Drinks ein bisschen hoch, ne?
Ja, von genau, Flaschen. Das ist das Ding. So. Und wir gucken, was passiert so. Also Artist Blend und Glasgow Blend wird safe noch 3 Jahre, 4 Jahre geben und dann mal gucken, was passiert so. Bei Compass Box, Long Live Interesting, Death to Board, so, mal gucken, was passiert so. Also wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt was ändern, weil wir rennen in so eine, wir haben das schon immer so gemacht, Wand hinein, dann machen wir es anders. So. Und von daher, we don't know.
Ja, cool. Aber ist doch schön. Also auch da an unsere Hörer, diese Glasgow Blends, wie du jetzt sagst, das sind, wie nennt man das? No-Brainer. Die kannst du einfach kaufen. Das sind immer gute Whiskys. Da gibt es auf der Blend-Ebene wenig, was auch da sozusagen diese schöne Abmischung hat. Ich hab, wie gesagt, zweimal probiert, zwei verschiedene.
Ja.
Waren beide Top-Blends, super lecker. Für einen kleinen Taler. Ja. So.
Kann man auf jeden Fall machen. Was mir gerade noch einfällt, wenn wir das Ganze haben mit Blending, Kunst, schönen Labels und so weiter und so fort. Die schönen Dinge, da gehört auch Musik dazu. Und ich habe dir heute ganz kurz geschrieben, lieber Willi, schau mal, was du so an Musikauflager hast, was du für unsere Dramgood Playlist vorschlagen würdest. Was hast du denn rausgesucht?
Too Sweet von The Macarons Project. Es ist ein Cover. Too Sweet kennen viele, das ist ein Hit irgendwie.
Wir haben das Original schon auf der Playlist, nämlich. Das ist witzig.
Aber dieses Macarons-Cover
ist ziemlich geil. Ich hab's mir heute angehört.
Es ist wirklich richtig gut.
Ja.
Und das ist so, wie ich mir ein Late-Night-Ding vorstelle. So. Also so mit Crimson Casks.
Ja.
Das Too Sweet hören und einfach ein geiles Setting. So gedimmtes Licht, Kerze, auf der Couch sitzen und dieses Too Sweet hören.
Und Whiskey Neat.
Ja, genau.
Und Whiskey Neat.
Genau. und was habe ich als zweites?
Curse.
Von Curse, Snapshots. Irgendwie hat das Lied mich, vom ersten Moment an gecatcht. So, ich habe das neue Album gehört und da kamen Snapshots und das hat irgendwie, es hat was in mir ausgelöst. Keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben, aber es fühlt sich so aktuell gesellschaftlich an irgendwie, dieses Lied. Und, ja.
Kennst du Curse schon länger?
Ja, voll. Ja. Also ich bin ein Mega-Fan. Und ich finde diese, also bei Curse finde ich diese Entwicklung krass. Von Gangster, Battle Rap, irgendwas, also so in
Rap-Gesetze.
Ja, so, ne? Zu sehr, sehr reflektierten Rap, der jetzt irgendwie was, also so mit Buddhismus und Und er hat eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater. Und es hat sehr,
Buchautor
sehr, ja, es hat so viel, also es gibt dieses Buch, so 1001 Fragen an dich selbst, oder 101 Fragen an dich selbst, was so ein Fill-in-Book ist einfach, also so, ist eine Frage und du musst es halt selbst für dich beantworten und du kannst es reinschreiben in das Buch und du kannst aber auch einfach nur drüber nachdenken.
Ja.
Und das, das ist so eine krasse Entwicklung von einem Menschen und genau das passiert auch in seinen Alben. Jedes Mal aufs Neue wieder und ich denke halt immer so, wie das, also was ist mit dem Kurs passiert, den ich vor 4 Jahren beim letzten Album gehört habe, aber gleichzeitig so, wie geil ist das denn, dass es jetzt so ist, wie es ist.
Ja.
Und dieses Lied Snapshots ist einfach, das hat mich an vielen Momenten einfach aufgehangen.
Einfach. Du hast doch bestimmt jetzt auch gerade diesen Track gehört bei Apple Music, ja. Dieses Video.
Ja, wo der seine Tracks
auseinandergenommen hat.
Mit
Cora E. und mit dem Afro.
Ja.
Alter, gefühlt meine Jugend, ne?
Ja.
Ich bin da so geflasht. Das ist schon krass.
Ja. Aber der hat auch dieses Medley gemacht mit DJ Max zusammen.
Ja.
Wo der quasi
gerappt mit 14.
Aber der hat ja dort Songs eingebaut oder Lines und Verses aus seinen Songs aus den ganzen Jahren und hat dazwischen aber noch was Neues gebaut. Und das war so krass, wie der nochmal sich präsentiert hat in diesem Ding so, also so abseits von, das kennt ihr alle schon, waren immer noch so Lines dazwischen, wo du, ach so, nice to know, so, ne, also so irgendwie dieses Bild, was man von Kurs hatte, was so einzelne Flecken waren von dem Menschen, irgendwie noch die ein paar Stellen gefüllt einfach, mega, mega krass. Also mega, nimmt mich jedes Mal mit, dieser Künstler. Das ist einfach, weil das ist nie nur Rap. So, das ist halt Kunst. Das ist halt, gibt's ein paar Beispiele so an Rapper. Also
ja, definitiv. Also mich hat das Feuerwasser-Album, das ganz alte, schon mega geflasht. Ja. Damals, als es rausgekommen ist, bin Ende 40, also da war ich irgendwie Anfang 20 oder so, keine Ahnung. Auf dem Splash habe ich den das erste Mal gesehen, da irgendwie mit Anfang 20 da gezeltet. Also das war dann noch irgendwo bei Chemnitz auf so einem Acker,
ja,
dieses Festival,
ja,
ne?
Ja, genau.
Also ganz verrückt. Und ich hab den dann zwischendurch verloren, als der in diese so ein bisschen esoterische Nummer abgetaucht ist. Und wieder aufgetaucht ist er dann mit dem Album Die Farbe von Wasser, vor 5, 6 Jahren kam das.
Ja.
Das war ja so diese Kopf-hoch-Mucke, so, ne? Also ein bisschen so Glaub an dich. Da hast du dieses Coach-Ding schon sehr spät. Fand ich aber super cool, sind ein paar mega gute Tracks drauf. Und ich hab mir das Album jetzt auch ein paar Mal angehört, finde ich auch geil und feier das. Ja. Finde gut, dass jemand, der auch Ende 40 ist oder wie alt er ist, ne? Und macht noch Mucke und zeigt die Tracks seinem Sohn und der sagt, ja, hier Daumen hoch, Daumen runter und so.
Ja.
Die Line musst du nochmal machen. Der Sohn sagt, die Line musst du nochmal machen und so, die war nicht gut und so. Wie der das so erzählt, ne? Finde ich super cool.
Ja, voll,
super sympathisch, mag ich sehr.
Hast du was, lieber Olli, für die Playlist?
Nee.
Heute nicht? Okay, dann hau ich noch einen Track drauf und zwar kam gerade von Tyler, the Creator, ein neues Album raus und ich packe von dem neuen Album Ratata drauf, weil mich der Track dieses Jahr, diese Woche, Entschuldigung, nicht dieses Jahr, ganz schön begeistert hat. Fand ich richtig gut. Das ganze Album ist ziemlich fett. Beim nächsten Mal kommt dann wieder The Streets. Da habe ich nämlich auch gerade wieder was Spannendes Neues gehört. Aber für heute Tyler, the Creator, Ratata. Ziemlich gut. Das soweit zur Musik. Willi?
Yes?
Was steht denn bei dir eigentlich jetzt so an mit Kompassbox und für dich persönlich, damit wir so langsam den Bogen spannen? Für uns ist natürlich immer spannend zu wissen, wo treibst du dich so in den nächsten Wochen und Monaten rum? Was macht das Jahresende? Worauf blickst du freudig zum Beispiel auch für 2025 entgegen? Was passiert?
Das ist ganz schwer zu deklarieren, ehrlicherweise, weil ich ja immer noch, also ich fühle mich immer noch wie in der Beginning-Phase einfach. Ich habe jetzt, ich glaube, alles einmal erlebt, was man so erleben könnte, so von Gastschicht über Messe, über Eventveranstalten, über irgendwelche Pressesachen, über jetzt zwei Podcasts an zwei Tagen. So.
Auch geil.
Auch mega spannend. Influencer-Meetings und was weiß ich nicht. Also ich habe mir das jetzt halt ein halbes Jahr irgendwie angeguckt, was Deutschland kann, und habe noch ein paar dunkle Ecken von Deutschland, die ich noch sehen muss. So.
Ja.
Ich glaube, zum Jahresende, ehrlicherweise, ist so ein bisschen Daily Business. Also ich mache ein paar Tastings, ich mache ein paar, also ich bin ja auch auf der Straße unterwegs einfach und ist ja ein bisschen zwischen Marketing und Sales.
Ja.
Das heißt, ich glaube, dass das Jahresende ist gar nicht so krass spannend für Compassbox-Fans. Ist eher so, es gehört halt dazu.
Ja.
Ja, und ich glaube, es wird langsam ein bisschen stable und Leute fangen an, Compassbox zu vertrauen, und es wird mehr in Richtung Tastings gehen, dass ich so nächstes Jahr sehr viel in Shops unterwegs bin und Tastings mache und die Leute da vertrauen, dass sie mit dem Tasting auch irgendwie was erreichen können in ihrem Shop und so.
Ja.
Und also abgesehen davon natürlich Releases über Releases, so, ne? Also ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nie, wie doll ich spoilern darf, aber...
Du darfst so viel spoilern, wie du willst, du darfst alles erzählen. Also
was um euch geht, ja, aber ich weiß gerade intern nicht so richtig.
Du darfst alles erzählen.
Aber vielleicht verlost Compassbox ja bald ein neues T-Shirt für dich, so. Also eventuell.
Das kann durchaus sein.
Ja, so. Ist im Rahmen des Möglichen, so habe ich es. So, also auch mit einem sehr ähnlichen Motiv. So.
Okay.
Könnte sein, dass das noch dieses Jahr passiert. So. Man weiß es nicht genau. Ansonsten die Jörg Meyer Edition, so, habt ihr schon gepreordert, wird es bald geben.
Freue mich
sehr.
Wir
machen auch ein bisschen Welle damit, weil
kommt
wir
haben. Januar oder sowas, ne?
Ich glaube Januar, der ursprüngliche Plan war Dezember, aber Januar soll kommen. Wir machen da aber noch ein bisschen Welle drumherum, weil wir haben wir haben da noch ein paar Flaschen. So, wir können da vielleicht was organisieren.
Ich habe ihn schon angeschrieben, dass er in unserem Podcast hier, dass wir wegen seiner neuen Flasche mit euch, bei uns, wie gesagt, der war ja schon im Podcast bei uns, dass er nochmal reinkommen soll. Hat nicht geantwortet, ich schreibe ihn nochmal an.
Ja, aber dann vielleicht kann ich ja auch noch mal ein bisschen pushen.
Sehr gerne.
Wir machen eine Aktion mit seiner Flasche in Hamburg. Und vielleicht können wir da in dem Rahmen ja mal gemeinsam was Cooles machen. Vielleicht in seiner Bar.
Oh. Klingt spannend.
Dort vielleicht im Pine Room irgendwie nochmal ein spannendes Ding machen irgendwie. Ja. Und
wer jetzt für jeder Standort bereit?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ich hab euch noch was mitgebracht. Und zwar, der ursprüngliche Gedanke war, ich bringe euch einfach jeweils ein T-Shirt mit. Dann hatte ich keine Idee, wie ihr eure T-Shirts tragt, und habe deswegen mehrere Größen mitgebracht. dann habe ich gedacht, so, ja, aber dann kann ich ja die T-Shirts, die ihr selber nie tragt, einfach da lassen, und ihr könnt eine kleine Verlosung machen, wenn ihr Bock habt.
Können wir gerne machen.
So, also ich habe jetzt quasi zwei T-Shirts für euch mit und zwei T-Shirts, die euch nie passen, die dann hoffentlich euren Gästen...
Dann machen wir das folgendermaßen.
Das ist ja super lieb, dankeschön.
Das ist eine schöne Überraschung.
Ich weiß, da werden sich unsere Hörer sehr freuen.
Dann machen wir das nämlich so, ihr kommentiert einfach bei Facebook und bei Instagram unter dem Post, den wir zu dieser Folge machen, was ist denn eure Lieblings-Compassbox-Abfüllung und mit wem würdet ihr diese Abfüllung am liebsten trinken? Markiert also eine Person und dann seid ihr automatisch im Lostopf drin. Und wenn ihr gewinnt, schreiben wir euch an. Ihr kriegt von uns eine E-Mail oder eine Private Message in Facebook oder Instagram. Und dann habt ihr ein wunderbares Compassbox-T-Shirt.
Und diese Verlosung wird nirgendwo announced. Nur wer bis jetzt mitgehört hat, hat die Chance.
Aber das ist auch der affig längste Podcast wahrscheinlich, den ihr in den letzten Monaten gemacht habt, oder? Also ich habe jetzt keine Zeit, aber es fühlt sich
Nö.
Nee? Nö. Okay, gut.
Wir sind für Überlänge bekannt.
Okay, dann geht's.
Wir haben,
darf ich noch was mit immer reinhauen
in
den,
unbedingt.
In das Gewinnspiel? Und zwar, wenn ihr eure liebste Compassbox-Abfüllung da reinschreibt und die irgendwie im Rahmen des Beschaffbaren ist, also Limited Edition, die es noch irgendwie verfügbar gibt oder was ich nie, wo ich auch mal ein bisschen mit rumdealen kann, oder Core Range oder was auch immer, dann schicke ich euch noch Samples davon mit zu den verlosten T-Shirts.
Absolut. So,
das heißt, wenn es jetzt Core Range ist oder wenn es Hedonism ist oder wenn es möglicherweise auch Secrets of Smoke, den wir gerade probiert haben, oder es gibt ja noch ein paar Sachen, die wir noch verfügbar haben. So, ja, wenn ich das noch habe in meinem Stock, ich will jetzt nie verraten, was ich alles noch habe. Weil, könnte teuer sein. Aber dann schicke ich noch jeweils ein 100 Milliliter Sample zu dem T-Shirt mit.
Das ist ein Wortchen. Großartig. Ja. Sehr, sehr cool. Da freuen wir uns, da freuen sich garantiert auch unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank.
Gerne, gerne.
Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir schalten so langsam das Aufnahmegerät aus.
Ja, es wird doch immer lauter hier in der Bar. Ich weiß gar
das ist
nicht.
So.
Bin mal sehr gespannt, wie. Also die Mikros schirmen gut ab, das geht schon. Aber man hört natürlich schon, dass wir in der Bar sind. Ne?
Ja,
das kriegt man schon mit, das Surrounding. Und das ist ja auch das Coole, wenn wir Offside sind.
Das stimmt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Lieber Willi, schön,
dass du den
Weg auf dich genommen hast zu uns nach Leipzig.
Ja, gerne.
Aus der Freistaat Hauptstadt. extra hergekommen. Wir freuen uns
auch. Von da, wo das Geld ausgegeben wird, dahin, wo das Geld verdient wird.
Sehr gut.
Stimmt. So ein bisschen stimmt das, ja.
Wir freuen uns auf alles, was von Compassbox kommt, was
auf
von dir kommt.
Fall.
Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Hat mich gefreut, bei euch zu sein. Und bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Cheers.